Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Nee, der was? Ersatz-Joy-Cons?
Ja, weil die Joy-Cons an sich, die sind ja recht klein und haben kein richtiges D-Pad.
Ja.
Und Hori hat da so quasi so Ersatzdinger gemacht, die sind ein bisschen breiter und die haben ein richtiges D-Pad. Und die kannst du halt auch quasi reinhängen, genauso wie die Joy-Cons.
Habe ich jetzt nicht. Ne, habe ich auch nicht von gehört. Aber ich spiele ja eh mit dem Pro-Controller, also. Da brauche ich keine
das
bessere.
Das ist ausreichend.
Ja, denke ich auch. Gut.
Und da kommt die Startpolizei. Das war eine geheime Einführung. Hallo, hier ist der Gamondocast. Hi.
Hallo.
Ihr seid ja auch da.
Ja, ihr.
Ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit Marco und Lukas über Switch-Controller und über N64-Controller. Mhm. Je nachdem, wie es geschnitten ist, habt ihr es vielleicht mitbekommen. Wir reden noch über andere Videospiele.
Ja.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ihn gerade bestellt habe. Habe ihn nämlich gefunden.
Du hast ihn gefunden.
Ah, herzlichen Glückwunsch. Wie viel kostet der nochmal?
Ja. Bitte?
Ja.
Wie viel kostet der nochmal?
Zu viel, 50 Euro.
Ah, 50 Euro, ey.
Für einen N64-Controller.
Hat er denn hier Dings, ich wollte jetzt gerade sagen NFT, aber das meinte ich nicht, das andere.
NFC meinst du?
NFC.
Near Field. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ja, wahrscheinlich,
Near Field Communication.
Genau, Near Field Communication.
Ich weiß es nicht. Ich meine, für die N64-Spiele wirst du es nicht brauchen.
Ja,
ist die Frage,
richtig.
Ob die ganzen Controller dafür designt ist, dass du alle Switch-Spiele theoretisch spielen kannst, die theoretisch genug Buttons, beziehungsweise die Buttons alle benutzen.
Er hat auf jeden Fall Rumble, das kann ich sagen.
Ja, und er ist kabellos.
Ah, das ist schon mal.
Ja, das auch.
Er ist Rumble ohne Pack. Wow.
Leider muss man noch 3,99 € Versand zahlen bei Nintendo.
Tja.
Sauerei.
Muss man halt mit leben.
Wenn wir jetzt eh schon alles strukturell durcheinander werfen, können wir dann gerade auch zu der dazu passenden News kommen. An und für sich war die News ja schon bekannt, dass Nintendo ihren Online-Service, Online-Pass, Online-Game-Angebot erweitert um eine sogenannte Expansion. Und diese Expansion beinhaltet N64 und Sega Mega Drive-Spiele.
Ja.
Und gerade eben zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, vor einer Stunde oder was auch immer, wurde der Preis bekannt, wie viel das dann zusätzlich kostet oder wie viel quasi dann das erweiterte Gesamtpaket des Online-Passes kostet. Und ich würde behaupten, es ist zu teuer.
Ja, das Doppelte, ne?
Mehr als das Doppelte, wenn ich es richtig sehe, weil ich meine, das Normale kostet ja 20, richtig?
Genau, das Normale kostet 20,
ja,
und das Neue kostet jetzt 40.
40?
40. Ja,
ich hatte, also 50, ich hatte Dollar und 40
gesehen.
Euro wohl.
Also in Deutschen, also auf dem, das hatte ich mir ja eben angeguckt, weil ich ja mit dem Lukas eben darüber gesprochen habe, also auf dem Nintendo-Kanal, wo das Erweiterungspaket jetzt vorgestellt wird, da steht am Ende, das normale Paket, Switch Online, kostet 19,99 € und Switch Online plus Erweiterungspaket kostet 39,99 €. Also im Jahr.
Ah, okay.
Also es gibt noch
ja,
so...
Ja gut, immerhin ist es dann nur das Doppelte, weil...
Ja, also wenn du das als Familienaccount, also mit 8 Accounts kostet das dann, also kostet vorher 35 €, kostet jetzt 70 €. Also für diese Familien-Account-Geschichte, wo man dann die Accounts teilen kann.
Also aber wenn du 8 Leute findest, die zu deiner Familie gehören, mehr dann wahrscheinlich die Fast and Furious Art von Familie, ist es sogar recht günstig, aber nur dann.
Ja, ich habe den ersten Fast and Furious Film zumindest zur Hälfte gesehen, aber ich weiß, dass Vin Diesel immer sagt, dass das ist zur Familie oder die Familie ist das Wichtigste, irgendwie sowas.
Ah, schon im ersten gab es Familie, schon im ersten haben sie gegrillt.
Ja, das Das mag sein, aber ich glaube, es ist, ist halt, naja, egal.
Ich glaube, im zweiten wurde nicht gegrillt, weil Vin Diesel nicht dabei war.
Oh, okay, so viel weiß ich gar nicht. Bei welchem Teil sind es jetzt 9, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Und 10 soll angeblich der letzte sein.
Ach, ich dachte, die wollten 12 machen. Ich weiß, keine Ahnung, aber das ist jetzt...
Ich meine, ich kann mich auch A, irren, oder B, haben sie ihre Meinung geändert, weil Geld, aber...
Ja, oder C, du hast richtig gelegen, die machen trotzdem 12. Weiß, keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Ja, keine Ahnung.
Egal, also, Nintendo, zu teuer. Nintendo, meine zu Meinung.
Teuer. Ja, 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 es ist...
Ich meine, man kann sich sicherlich schönreden, an und für sich dessen... dass da halt schon jetzt inzwischen einiges an Spielen bei ist, wenn du halt für die Retro-Spiele interessiert bist. Aber so oft, wie die wiederverkauft wurden und dann angesichts dessen, dass du auf jeden Fall die ganzen Sega Mega Drive-Spiele für, keine Ahnung, 20 Euro oder weniger in Compilations bekommst für so ziemlich jede Konsole.
Ja, also es ist sicherlich, ja... Ich glaube, das ist tatsächlich eine ja, Abo-Modell, das sich lohnt, sehr spät einzusteigen, weil die Spielbibliothek, die wächst ja immer. Da fällt ja nichts mehr raus, zumindest bis jetzt noch nicht. Da lohnt es sich dann wahrscheinlich noch zu warten und dann vielleicht, wenn genügend Spiele oder Spiele dabei sind, die einen überhaupt interessieren, dass man dann vielleicht mal für einen Monat oder so sich das Ding dann zulegt. Aber... was den Preis betrifft, bin ich natürlich da auch bei dir, dass einfach das gleich das Doppelte halt ist schon ziemlich hart. Dafür, dass man halt auch, ja, man muss es haben, um halt online zu spielen. Ich meine, man kann, es bleibt ja dieses normale Switch Online, bleibt ja erstmal bestehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch irgendwann wegfällt. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich werde es mir natürlich nicht zulegen, weil ich bin ja sowieso jetzt kein Online-Player, von daher bin ich jetzt nicht darauf angewiesen. Ein paar der N64-Titel hätte ich gerne nachgeholt. Allerdings kann ich das Mario 64 ja jetzt schon eh, in der habe ich ja dieses All-Star-Retro-Ding, was eigentlich auch zu teuer gewesen, wo sie drei Spiele drin sind hier. Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy. Aber, naja... Es ist halt, ist der Preis.
Ja, es ist der Preis.
Es ist der Preis. Aber wir sind ja bei Nintendo,
ja, ne? Vor allem, ich meine, eben für die Spiele, die du gesagt hast, gibt es auch einfach bessere Methoden, sich zu spielen. Da lohnt es sich halt einfach nicht.
Ja, ja.
Also auch Zelda kannst du auch auf dem 3DS spielen. Klar, ist eine etwas teurere Version mittlerweile wahrscheinlich, aber...
Ja, wenn man 3DS hat, ob man
das,
ne,
auf der Switch so spielen will. Ja, gut.
Ja, ich meine, du kannst es immer noch online kaufen, müsstest du eigentlich.
Stimmt. Der Store ist ja noch offen.
Das ist nämlich auch ganz gut, angesichts dessen, dass ich gesehen habe, dass jetzt schon die Preise hochgeschossen sind für hier Metroid 2 für den 3DS.
Prime, oder was? Ach nee, das nee, ist Samus Returns.
Genau.
Samus Returns, ja, ja.
Das ist schweineteuer, irgendwie 60, 70, 80 Euro neu.
Ja. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das würde erstmal runtergehen, bevor es hochgeht, aber es ist wohl direkt schon in die Seltenheit geraten, von daher werde ich es dann wahrscheinlich mal über den E-Shop kaufen für den normalen Preis von, ich glaube, 40 Euro waren das oder so.
Ich habe etwas in den sauren Apfel gebissen als Sammler und habe es für 60 gekauft vorhin, oder ja, was heißt vorhin, gestern was.
Könnte nicht.
Da wär man tatsächlich besser dran gewesen, wenn man sofort zum Release gekauft hätte, aber
ja. Ich habe es tatsächlich, noch vor dem Release hatte ich das ja gespielt. Ich durfte das ja mal anspielen auf der einen Messe. Da erinnere ich mich noch dran. Das war einer der Titel, die ich gespielt habe. Also beziehungsweise einer der Spiele, die ich mir ausgesucht habe, die ich dann spielen wollte. Man muss ja anstellen und dann kannst du dir aussuchen, welches Spiel du spielen möchtest. Das war auch gleichzeitig mit, ich glaube, mit dem Mario Party. Da habe ich gesagt, ja, klar, Metroid ist doch eher... Und ja. Naja, vielleicht bringen sie es ja auch nochmal neu raus. Oder mal hier ein Remake von Teil 3, mal Metroid 3.
Naja, keine Ahnung. Ich meine, sie bringen ja auch nicht Zero Mission kannst du ja auch nur. Du kannst es jetzt noch digital holen über die Wii U, falls du eine Wii U hast.
Ja, ich habe die Wii U. Ja, aber ich habe vollstes Vertrauen in Nintendo, weil nächstes Jahr ist das Metroid-Jahr. also das ist ja das Jubiläum, dass sie dann vielleicht auch irgendwie eine coole Sammlung rausbringen, weißt du, mit Zero Missions, Samus Return und vielleicht dann noch so ein Remake vom dritten Teil noch draufhauen und Metroid Fusion. Okay, das wäre so das Wunschpaket, das glaube ich zwar nicht,
fast schon das Wichtigste vergessen, also.
Ja, ja.
Ja, okay. Ja, okay, ich gebe dir, also die machen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die kein Remake jetzt machen würden von Super Metroid, zumindest nicht für nächstes Jahr, aber ich könnte mir vorstellen, dass du eventuell eine Sammlung von den ersten vier Spielen vielleicht für die Switch bekommst.
Ja, mal gucken.
Und wahrscheinlich wieder nur komisch limitiert, wie bei der Mario Collection.
Ja, aber da muss man sagen, man kam immer dran. Also die Mario Collection, da kann man ja, wie hieß das nochmal, das Mario 3D?
Ja, die kann man immer noch kaufen. Also ja, ja. Ich sehe da immer noch Angebote für.
Ja, ja. Also es ist jetzt nicht verknappt. Also gut, verknappt ist es wahrscheinlich schon, weil es in irgendeiner Weise, weil es ja nicht neu produziert wird. Aber die haben ausreichend große Menge produziert, dass jeder, der es haben möchte, der kommt auch dran. Und hoffen wir, dass es bei Metroid dann auch so ist.
Trotzdem absolut bekloppt. Also.
Ja, mag sein, mag sein.
Die Release-Politik und die Preispolitik von Nintendo. Ich meine, wie gesagt, fairerweise, wenn man es jetzt aufrechnen würde, wenn man jetzt sagen würde, online anderswo kostet ja auch 50 Euro pro Jahr und da kriegst du weniger. Ist halt, ja, aber Switch Online halt nicht so super gut. Außer du spielst halt wirklich, wirklich gerne Splatoon oder Monster Hunter Online.
Ja, eine Freundin von mir, die spielt Splatoon, aber exzessiv, aber die ist auch wahnsinnig gut in dem Titel. Also Splatoon 2 aktuell. Das ist, ich glaube, die wird wahrscheinlich auch Splatoon 3 dann exzessiv zocken. Also die ist da sehr drin, also. Und Monster Hunter, da kenne ich andere Leute, die das wahnsinnig exzessiv spielen. Also halt jetzt auch das Monster Hunter Rise. Also es gibt halt schon ein paar Leute, also ein paar Spiele, die sich online halt lohnen. Aber für mich ist halt das halt dann doch wieder nichts. Egal. Aber da wir jetzt gerade bei Metroid waren, vielleicht sollten wir dann mal kurz nach Metroid Dread springen.
Ja, genau. Wir können ja jetzt wieder so ein bisschen Ordnung reinbringen und hören, was wir so gespielt haben. Und dann kann ich ja mal passend zur Überleitung den Lukas fragen, was er so gespielt hat.
Ja, passend zur Überleitung habe ich Metroid Dread gespielt.
So eine Überraschung.
Ja, wer hätte gedacht?
Noch nicht ganz durch. Also ich glaube, ich habe 5 oder 6 Bosse, also Hauptbosse gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel es gibt, und ich hatte einen Freund angeschrieben, der hat es schon durch und der hatte mir es gesagt, weil ich es wissen wollte, aber ich glaube, es waren 8 oder 9, 10. 10 gibt's. Also fehlt mir noch ein bisschen was. Und ich habe bisher relativ viel Spaß damit. Hab's hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt, also nur eine Stunde oder so auf dem PC. Auf dem großen auf Bildschirm. PC. Und ja, da war mein Kopf gerade auch, hat nicht was nicht gestimmt. Okay, auf dem großen Bildschirm und die restliche Zeit im Handheld-Modus. Genau, jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
Ja, dann heb ihn wieder auf.
Genau, ich wollte sagen, wie gut es läuft. Im Handheld-Modus läuft es relativ gut, sieht auch relativ schön aus. Auf dem Fernseher hängt es bei so Ladesequenzen ab und zu etwas. Also es gibt so Sequenzen, wo man mit dem Aufzug fährt oder mit so einem Zug oder sowas.
Beim Weltenwechseln. Also beim
genau, genau.
Ja, das schockt dann
kurz. Da leckt es dann so ein bisschen. Ist aber komplett egal eigentlich. Ansonsten sieht es relativ gut aus. Ist ein schöner Stil und eine schöne Atmosphäre. Und macht relativ viel Spaß. Ich bin jetzt so, ich glaube, 6,5 Stunden waren es vorhin. Man kann leider nur schauen, wenn man im Hauptmenü ist. Ich habe die Switch nämlich vor mir liegen, sonst könnte ich schauen. Aber ich glaube, man sieht es nicht. Nee, kann man nicht sehen. Ich habe schon relativ viele Upgrades. Und das Schöne ist ja, dass bei Metroid immer so ein bisschen, weiß nicht, wie man das nennen soll, man kann so ein bisschen non-linear spielen, sage ich mal. Also wenn man irgendwie ein Upgrade vor einem anderen oder so findet, eröffnen sich vielleicht schon vorher andere Wege oder andere Möglichkeiten, ja, wie man bestimmte Situationen angeht. Und das ist hier auch ganz schön.
Fast wie
auch gerade bei einem bestimmten Boss oder so.
Ja, es ist, bei was? Es ist fast wie, als wäre es ein Metroidvania.
Ja, das stimmt. Es ist halt, macht halt wieder, ich habe tatsächlich, ja gut, ich habe Ori gespielt, das war, glaube ich, das letzte Metroidvania, das ich gespielt habe. Und es ist einfach, macht einfach relativ viel Spaß, wieder da so eine Art das Genre zu spielen und vor allem dann eben ein Spiel, das das Genre sozusagen begründet hat oder eben namensgebend ist. Und ja, es ist, macht sehr viel Spaß. Es gibt ein paar Segmente, die ein bisschen frustrierender sind. Ich weiß nicht, also wer die Trailer gesehen hat, der weiß, dass es ja da so bestimmte Abschnitte gibt, in denen man verfolgt wird, sage ich mal. So ja, Stalker-Abschnitte.
Von den Emis.
Genau.
War ja groß in den
Trailern. Und die sind. Ah, okay. Ich hab keinen einzigen Trailer gesehen, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie sehr spoilerig das ist. Ja, es ist. Die sind teilweise ein bisschen frustrierend. Die sind nämlich sozusagen ein One-Hit-Kill. Man hat zwar noch so eine kleine Möglichkeit, per Quicktime-Event sich zu befreien aus deren Griffen, aber das Ganze ist immer oder fast immer unterschiedlich. Also es gibt kein festes Zeitfenster, wo man dieses Quicktime-Event sozusagen aktivieren kann, sondern das ist immer so ganz leicht minimal im Millisekundenbereich Zeit versetzt, sodass man das nicht so gut trainieren kann. Dementsprechend ist das Ganze etwas frustrierend, ist aber absichtlich gemacht. Sie erklären das im Spiel damit, dass diese Emmys so krass übermächtig sind, dass es einfach nur so eine 1 in 100 Chance gibt, dass man denen entkommen kann. Und dann haben sie halt gedacht, ja, okay, machen wir es halt so, dass es immer so leicht unterschiedlich ist. Was schon relativ frustrierend sein kann, weil diese Segmente je nach Typ dieses Emmy, also einer ist zum Beispiel sehr, sehr schnell, dann schwieriger sind. Bei einem ist man beispielsweise auch unter Wasser, dementsprechend ist Samus da deutlich langsamer. Da muss man dann ein bisschen anders vorgehen. Und das kann tatsächlich dann doch schnell mal frustrierend sein. Also ich hatte da auch so zwei Momente, wo ich richtig sauer aufs Spiel war und auch schon kurz vorm Beenden war.
Echt?
Oh. Weil ich mir auch so dachte, ja, man ist schon schweres Spiel, ist auch okay, aber man kann es auch unnötig schwer machen, indem man halt diese Quicktime-Zeug so ein bisschen nervig, also immer anders macht und die Positionierung der Emmys irgendwie ja eigentlich schon random sein sollte oder auch random ist, aber irgendwie auch doch nicht. Es wirkt dann immer so, als ob die immer zu dir kommen, obwohl sie dich eigentlich nicht orten können, wenn du stillstehst. Also sie können dich nur orten, wenn du läufst in ihrem Bereich. Und trotzdem ist es dann immer so, dass das Vieh immer in meine Richtung läuft. Also das wirkt schon ein bisschen so, als ob so programmiert ist, dass die Viecher schon irgendwann zwangsläufig zu dir kommen. Und das ist ein bisschen nervig. Und ein anderes Problem, was ich mit dem Spiel noch habe, aber das ist sicherlich auch mein Unvermögen und die Tatsache, dass ich Samus Returns auch nicht gespielt habe, weil ich glaube, da ist es ähnlich, ist so ein bisschen die Steuerung. Man läuft mit dem linken Analogstick und der rechte Analogstick ist komplett unbenutzt, außer man drückt, oder lass mich kurz testen, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Nee, der ist komplett unbenutzt. Man kann ihn nur reindrücken, dann passiert was. Ein Upgrade, das man später kriegt, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Aber ansonsten ist der Stick gänzlich unbenutzt. Das heißt, man läuft und schießt und um zu zielen, drückt man den L-Knopf und dann den linken Analogstick in die jeweilige Richtung. Bedeutet also, während man läuft, schießt man und wenn man zielen will, muss man stehen bleiben. Ist also auch nur so suboptimal, meiner Meinung nach. Es führt nämlich zu vielen frustigen Momenten, wo man dann irgendwie zwei, drei Knöpfe drücken muss, vor allem wenn man Raketen abschießen will, da muss man nämlich noch einen weiteren Knopf drücken, dass man dann vier Knöpfe drücken muss, um irgendwie bestimmte Waffen abzufeuern. Und gerade in der Hektik bei bestimmten Bossen oder so, das hatte ich dann, ich glaube beim zweiten oder dritten Boss war es so, war ich so überfordert, dass ich erstmal die Steuerung noch mehr lernen musste, weil es irgendwie für mich so kompliziert war, da irgendwie vier Knöpfe zu drücken. Und das, finde ich, hätte man einfacher lösen können, indem man einfach den rechten Analogstick zum Zielen benutzen könnte. Dann hätte man einen kompletten Knopf gespart.
Ich würde behaupten, das ist vielleicht Absicht, weil sie sich da vielleicht nicht so die Oldschool-Fans vergraulen wollten.
Ja, dann hätten sie gerne eine Option geben können.
Das ist nicht Metroid oder so,
wenn du das kannst. Aber eine Option wäre dann halt nett. Also ich finde das dann, es nervt ein bisschen nicht. Also ein Freund von mir hat da gar kein Problem damit, der findet es gut. Der hat auch Samus Returns auf dem 3DS halt gespielt und da war das, wie gesagt, wohl auch so. Aber ich finde es einfach nervend, dass ich, wenn ich zielen muss, stehen bleiben muss und dann halt bei manchen Attacken einfach automatisch immer getroffen werde, weil man, also ich, nicht so gut bin in dem Spiel, dass ich da allen Sachen ausweichen kann. Und ein paar Game-Design-Sachen finde ich auch, ich will nicht nervig sagen, aber Metroid ist ja so ein Spiel, das ja auch, oder die Reihe ist ja so viel bei Speedruns und so am Start. Und in dem Spiel ist es so, dass du viele Sachen hast, wo du nicht schnell vorankommst. Also, es gibt zwar direkt zu Anfang den Slide, also das ist, ich glaube, es ist neu. Wenn man ZL drückt, kann man sliden im Laufen, was natürlich ermöglicht, durch so kleine, bitte?
Ja, ist neu.
Ja, durch so kleine Hindernisse zu kriegen. Dementsprechend kriegt man den Morphball aber auch erst ein bisschen später als gewöhnlich. Und das, ich würde sagen, für Speedrunner oder so macht es das Spielen ein bisschen langsamer. Und vor allem auch dieses Zielen und Stehenbleiben ist so eine Sache, die, gerade wenn es irgendwie so ein Competitive-Zeug geht, da habe ich auch gelesen, dass es nicht allen so gut gefällt und ergibt meiner Meinung nach auch schon Sinn, wenn man dann irgendwie sieht, dass ja, ein paar Sachen einfach nicht so schnell oder zügig von der Hand gehen. Kann natürlich aber auch sein, dass es einfach ist, weil ich nicht so gut bin und wenn man die Steuerung gemeistert hat, geht das für andere mega schnell von der Hand. Weiß ich nicht genau, aber das sind, ich meine, die Steuerung ist ja relativ subjektiv und der Emmy-Punkt auch, von daher ist das an sich bisher ein sehr, sehr überzeugendes Spiel für mich und es macht mir auch sehr viel Spaß, aber diese beiden kleinen Punkte sind halt so kleine Kritikpunkte, die ich habe, aber es ist ein sehr, sehr gutes Metroidvania und es macht auch wirklich viel Spaß. Ich habe sonst nur anderthalb andere Metroids gespielt. Ich habe Metroid Fusion für den GBA gespielt und ein bisschen Super Metroid, aber auch nicht durch. Bin jetzt nicht der krasseste Kenner der Reihe, aber ich habe halt andere Metroidvanias schon gespielt und da in dem Vergleich ist es schon wirklich sehr gut, muss ich sagen. Hm. Ja.
Naja.
Cool.
Wunderschön, wunderschön.
Ich habe jetzt leider keine spannenden Fragen. Ich schätze, die einzige spannende Frage, die du aber schon so semi beantwortet hast, wäre halt, ob es sich jetzt heutzutage noch behaupten kann, in einer Welt, wo es ganz viele Metroids und Vanias gibt.
Ich würde nie, also ja, ich würde schon sagen, dass es, man merkt schon, dass es so einen gewissen Polish hat, den halt Indie-Spiele oder Indie-Metroids oder Indie-Metroidvanias nicht unbedingt haben. Aber ich würde jetzt sagen, dass Ori da durchaus mithalten kann. Also der zweite Teil. Der erste Teil, da merkt man schon, dass da die Anfänge waren, aber bei Ori and the Will of the Wisps würde ich jetzt qualitativ nicht unter Metroid stellen, tatsächlich, also unter das Neue. Muss ich sagen, das ist schon ähnlich gut.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es eine riesige Fanbase von Metroid gibt, die jetzt auch tatsächlich auf den fünften Teil hier jetzt gewartet haben. Also es geht hier auch tatsächlich auch um die Story. Das heißt, die Leute wollen jetzt wissen, wie jetzt die Geschichte zu Ende geführt wird. Also das ist ja jetzt der letzte Teil der 2D-Metroid-Reihe. Also der, vielleicht kommen danach dann noch weitere Teile oder andere Ableger, aber von dieser Geschichte, die wird hier mit diesem fünften Teil jetzt abgeschlossen.
Genau. Also da muss ich auch sagen, wenn man die Story nicht kennt, ich habe mir in 25 Minuten Video zur Story davor angeguckt, von GameSpot, glaube ich, einfach um überhaupt die ganze Geschichte und die ganze Lore noch zu verstehen. Und wenn man da komplett blind reingeht, man kann das natürlich schon spielen, aber es gibt dann, also es gibt auch Sprachausgabe im Spiel teilweise und natürlich viel Exposition dadurch auch. Wenn man da nicht in der Lore drin ist oder in der Story, kann man sich schon etwas verloren fühlen. Also das ist, man merkt schon, dass das eher für auch Fans der Reihe gedacht ist, die halt wissen wollen, wie jetzt die Geschichte zu Ende geht von den 2D-Teilen oder 2,5D-Teilen.
Werden die Story-Entwicklungen von Metroid Other M anerkannt?
Nein. Ich habe Other M nicht gespielt, ich kann es dir nicht sagen.
Nein, da kann ich sagen.
Other M ist nach dem dritten Teil.
Ja, aber ich weiß das jetzt nicht, weil ich das Metroid Dread schon gespielt habe. Ich meine, ich habe es jetzt hier liegen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich weiß aus einem anderen Podcast, dass Other M spielt da keine Rolle. Das ist nicht Kanon.
Ah, gut.
Wieso ist das denn so Ding? Wie nennt man das so? Wieso nennt man immer Other M so als Negativbeispiel? Was ist denn das Problem mit dem Spiel?
Es ist kein gutes Spiel.
Angefangen damit, dass es nicht super gut ist, hat's halt diese, die Story ist halt auch nicht sehr gemocht.
Ja, auch okay.
Insbesondere, weil es so ein bisschen auch so ein bisschen die Coolness von Samus rausbringt, weil die dann halt so, keine Ahnung, da ist halt dieser andere Typ namens Adam und die waren vorher zusammen Spacebullen und jetzt ist sie es nicht mehr, aber sie ist halt immer noch irgendwie so, ha. Und ja, er ist halt so, du darfst jetzt keine Raketen benutzen, bis ich dir das sage. Und
ja, genau das ist es halt. Also es
die
ist
Zwischensequenzen halt sind auch sehr...
Ja.
Und das Spiel ist okay, aber nicht so gut wie die nummerierten 2D-Metroids.
Okay.
Oder Metroid Prime.
Und ein bisschen nerviger dadurch, dass es ein Wii-Spiel ist, weil...
Oh, okay.
Du hast dann halt die meiste Zeit spielst du halt mit dem Wii-Controller seitwärts, was zum Kotzen ist. Also halt quasi mit der NES-Controller-Konfiguration. Und dann hin und wieder musst du in den Third-Person-Mode, was du dann machst, indem du quasi dann die Fernbedienung umdrehst, damit du quasi auf den Fernseher zielen kannst. Was an und für sich eine ganz clevere Idee ist, aber das Spiel wäre auf jeden Fall schon mal besser gewesen, wenn man es mit einem richtigen Controller spielen könnte.
Ja. Ja, es... ja. Da gibt's halt dann bessere Spiele. Auch bessere Metroids.
Definitiv. Also mein liebster Teil ist tatsächlich Fusion. Die meisten sagen, glaube ich, Super Metroid und haben vom eventuell recht.
Ja, ja, das ist auch so das, was ich so mitkriege. Metroid Fusion und Super Metroid. Dass das so die besten Teile sind. Sogar vor den Metroid Prime-Teilen, die ja glaube ich, da hängt, glaube ich, eine andere Community dahinter, habe ich so immer meistens so das Gefühl. Also ich meine, es gibt bestimmt eine große überlappende Gemeinschaft, aber die richtigen Metroid-Spieler, die mögen die 2D-Teile, dann gibt's dann die Metroid Prime-Community, die dann lieber die 3D-Teile spielt. Da kommt ja auch jetzt der vierte Teil. Mal gucken, wann der dann
irgendwann.
Wann der kommt. Ja. Da gibt's ja auch Gerüchte, dass jetzt dann nächstes Jahr entweder eine Trilogy kommt oder auch irgendwie ein Remake von einem vom ersten Prime oder sowas. Mal sehen, was da kommt. Also die Metroid-Kuh kann noch gemolken werden.
Wann haben die das nochmal angekündigt? Das ist auch schon 3-4 Jahre her, oder?
Ja. Also das Lustige ist, Metroid Dread haben sie danach angekündigt und das ist schon längst erschienen. Okay, eigentlich kann man nicht sagen, Metroid Dread war ja schon zu, bei Metroid Fusion angekündigt, ne? Also technisch gesehen.
Ja, sie hatten wohl viele Jahre Probleme. Es gab des Öfteren wohl Versuche, ein Metroid 5 zu machen und irgendwie haben sie es nicht hingekriegt. Und nachdem quasi hier, ist ja auch quasi nicht in-house von Nintendo entwickelt, ist ja Mercury Steam, die auch Samus Returns, also das Remake von 2 gemacht haben und ja. Nachdem das gut genug angekommen ist, haben sie dann jetzt halt quasi es denen überlassen, Metroid Dread zu machen mit ein bisschen mehr Input von denen, von Nintendo also. So wie ich es gehört habe.
Ja, ja, genau. Es ist, interessante Entstehungsgeschichte von dem Spiel, definitiv. Ja, Metroid Dread. Also was sagst du denn jetzt so als Fazit, Lukas? Macht es dir Spaß, also, oder?
Ja, also Spaß macht es auf jeden Fall. Es kann halt teilweise frustig sein, das schon, aber es macht halt schon Spaß. Und also gerade wer das Genre mag, sowieso. Und ich glaube auch alle Metroid oder 2D, 2,5D Metroid-Fans sowieso sollten da schon zugreifen. Also Spaß macht es auf jeden Fall. Und der Soundtrack sticht nicht so krass raus. Also vielleicht da noch was Negatives. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, cool, das ist richtig einprägsam. Aber so Stimmung und Atmosphäre ist schon sehr cool. Auch da in den Emmy-Segmenten, die sind dann ein bisschen anders, auch vom Stil her. Daher kommt wahrscheinlich dann noch der Name Dread. Das soll ja ein bisschen so diese negative Stimmung sein. Das ist ganz cool. Da ist so ein kleiner Filter dann beim Bild drüber. Also was Stimmung und Atmosphäre angeht, ist das schon cool. Und Gameplay ist halt schon gut. Wenn man keine Probleme mit der Steuerung hat, das ist sicherlich optimal. Wenn man nicht so gut wie ich ist, dann halt nicht. Aber also Spaß macht das auf jeden Fall.
Ja, wie sind denn die Monster, also die Gegner in dem Netz, nicht unbedingt die Bosse, okay, die Bosse vielleicht auch, wie ist das Gegnerdesign? Sind das jetzt neue Gegner dabei? Also,
es sind relativ viele maschinenartige Wesen zu Beginn, sage ich mal. Es ändert sich, dann lockert sich noch ein bisschen auf. zweiten Boss mochte ich sehr gerne und ich habe dann auch gesehen, dass es einen alternativen Weg gibt, den zu besiegen, was ich ziemlich cool finde und die Art auch. Also, habe ich leider nicht im Spiel selbst geschafft, nur auf Video gesehen. Aber also die Bossfights sind tatsächlich recht gut. Also die Hauptbossfights, es gibt ja dann auch so kleine Mini-Bosse, die teilweise relativ nervig sein können. Aber die Hauptbossfights machen schon relativ Spaß. Es ist ein knackiges Spiel auf jeden Fall, aber ist halt, gehört halt auch einfach zum Genre und zum Spiel dazu. Aber anfangs sind es tatsächlich relativ viele Maschinenwesen, sage ich mal.
Ah, okay.
Also da die Abwechslung breitet sich später etwas mehr auf, ohne da versuchen zu spoilern oder so.
Na gut. Ja, klingt nach einem spannenden Titel. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe ihn mir ja zugelegt. Ich musste ein bisschen warten, weil ich ich habe es ja beim Mediamarkt vorbestellt gehabt. Normalerweise also würde ich jetzt ein Nintendo-Spiel gerade erstmal nicht so vorbestellen, weil Preis bleibt ja eh stabil. Von daher ist das egal, wann man es kauft. Aber beim Mediamarkt gab es ein Mauspad dabei, wenn man das vorbestellt hat. Okay. Und da dachte ich,
ein Mauspad,
ja. Und deswegen musste ich dann auch sogar noch ein Wochenende länger warten, weil bei mir stand immer nur Bestellung und Bearbeitung, bis ich es dann abholen konnte, war dann halt der Montag danach. Und ich kann sagen, das Warten hat sich nicht gelohnt. Das Mauspad ist, das ist einfach ein billiges Mauspad mit dem Cover einfach nur drauf. Ich dachte, da wäre irgendwie ein schönes Artwork vielleicht so drauf und das wäre vielleicht ein bisschen größer, aber es ist halt so ein Standard-Mauspad mit, dafür hat sich jetzt nicht gelohnt, dass da extra länger zu warten und das da dafür vorzubestellen. Das ist typisch.
Fun Fact, nur mal so als Anekdote, um dir reinzureden. Mhm. Ich bin ja an und für sich ein sehr großer Metal Gear Solid Fan. Metal Gear Solid 1 ist mal einer meiner All-Time-Lieblingsspiele. Mhm. Aus irgendeinem Grund hatte ich vorher von dem Spiel nie viel gehört. Und ich habe es tatsächlich, der Grund, warum ich es mir dann im Endeffekt gekauft hatte, warum ich es dann irgendwo bestellt hatte, war halt A, die Screenshots. Ich glaube tatsächlich, selbst von dem, was da in dem Katalog stand, sahen einfach gut aus. Und es gab einen kostenlosen Controller mit dabei. Und der Controller war natürlich Müll.
Ja, das ist halt bei diesen Extras, die manchmal dabei sind, das ist dann...
Aber es war halt so, hey, das lohnt sich dann doppelt, weil da ist ein Controller bei und ich hatte, glaube ich, nur einen zu dem Zeitpunkt und...
Ja.
Dann hatte ich gedacht, okay, und ja, der Controller war Mist und das Spiel war sehr, sehr gut.
Ja, es ist...
Apropos Metal Gear Solid, ich habe mir nun doch die GameCube-Version geholt.
Die ist Twin Snakes. Hast du schon gespielt?
Ja, habe sie. Nee, Zeit hatte ich noch nicht, aber ich habe sie jetzt schon mal gekauft. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich komme nachher noch zu anderen Spielen, die ich gespielt hatte, dann kann ich da noch was sagen dazu.
Ja, ich habe es ja auf den GameCube gespielt, das Twin Snakes war... ich kenne halt tatsächlich nur die GameCube-Version, aber ich weiß, dass die etwas übertriebener ist als die PlayStation-Version.
Ich würde auch sagen, in anderen Aspekten ist sie nicht sehr gut.
Ich mochte es. Also es ist ja das gleiche, also es ist ja das Grundspiel ist ja das gleiche.
Naja, nicht so richtig.
Ich hatte damit Spaß. Sagen wir so. Ja, was hast du denn noch gespielt, Lukas?
Und zwar habe ich gespielt Metal Gear Solid 2. Das war auch der Grund, warum ich dann den ersten Teil nochmal spielen wollte. Das ist schon jetzt 2 Wochen her. Ich war ja bei den letzten Podcasts nicht dabei. Da hatte ich irgendwie, hat es mich gepackt und dann habe ich übers Wochenende und den Montag noch den zweiten Teil auf der PS3 komplett gespielt wieder. Und ich hatte so Lust, so Spaß und so Freude damit. Und bin voll im Metal Gear Solid Fever und dann wollte ich halt unbedingt den ersten Teil nochmal spielen. Allerdings nicht in der PS1-Version, auch wenn ich das Spiel sehr mag, aber da ich Twin Snakes nie gespielt habe, einfach mal in dieser Version. Dann habe ich mich auf die Suche nach einem halbwegs im preislichen Rahmen befindenden Kopie begeben und habe dann endlich auch Glück gehabt. Ah, halbwegs.
Ja,
und ja.
Die Version ist meistens relativ teuer, das stimmt.
Ja, es ist verrückt einfach, was teilweise also viele GameCube-Spiele habe ich da gesehen bei meiner Recherche, sage ich mal, bei meinem Suchen, sind so absurd teuer geworden, es ist nicht mehr normal, es macht auch fast keinen Spaß mehr, so Spiele zu sammeln.
Ja.
Aber gut, das ist eine andere Sache. Hm. Nee, es ist, bei Metal Gear Solid 2, es ist einfach sehr, sehr zeitaktuell. Also gerade was eben Internet und auch Manipulation über das Internet und sowas betrifft. Und ich kann jedem empfehlen, der es nicht gespielt hat, das Spiel auf jeden Fall mal nachzuholen, um einfach zu sehen, wie krass zeitaktuell das einfach ist. Und das Spiel kam, wann kam es raus? 2004 oder so? Es ist unfassbar einfach. Also teilweise sitzt man da mit offenem Mund und hört sich die Codec-Talks an und denkt, konnte der Mann in die Zukunft sehen oder so. Es ist einfach erstaunlich. Und dann nebenbei ist es einfach noch ein super Spiel, macht richtig viel Spaß. Man muss sich aber auch da allerdings wieder in die Steuerung einfinden. Das dauert dann vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn man es mal wieder raus hat, ist es echt super.
Ja, man muss ja Raiden spielen.
Genau. Ah, ich mochte das immer. Ich fand den immer, mag den Charakter tatsächlich.
Ja, es war ja mein allererstes Metal
Gear-Spiel. Aber er hat kein Poster in seinem Zimmer.
Er hat kein was? Er hat kein was?
Er hat kein Poster in seinem Zimmer. Sein Zimmer ist so deprimierend.
Ich glaube, er hat nur ein Bett und
dass seine Freundin oder so anfängt zu weinen.
Oh, meine Güte, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
Die Rose.
Ja. Ja. Das, na gut, Raiden wurde cool mit Metal Gear Revengeance.
Stimmt, aber auch in 4 war er ja schon super mit seinem
ungeborenen Körper. Ja, richtig, ja. Der wurde zum richtigen Badass irgendwie, ne? Und da ist er noch so ein bisschen trottelig, ich fand.
Ja, man musste ihn natürlich bei den Fans dann richtig beliebt machen.
Ja.
Nachdem er da ja nicht so gut ankam.
Vor allem gibt es dann eine gewisse Zeit, wo man den dann komplett nackt spielen muss.
Ja, genau.
Ja, das.
Herrlich.
Ich erinnere mich. Das,
wir müssen. Wir hatten schon mal lange geplant, irgendwann Metal Gear Solid in Podcasts durchzugehen.
Oh ja, ist
da
ja
müssen
schön.
Wir mal irgendwie. Da müssen wir mal irgendwie mehr Zeit für nehmen. Ich kann, trotz dass ich es lange nicht mehr gespielt habe, kann ich auch sehr viel zu Metal Gear Solid 2 sagen. Zu allen Metal Gear Solids. Vielleicht nicht so viel zu Metal Gear Solid 4. Das habe ich tatsächlich nur einmal gespielt.
Ja, ich habe, glaube ich,
möglicherweise könnten wir da sicher noch bis Dezember warten. Vielleicht gibt es ja dann eine Ankündigung.
Meinst du, wirklich? Naja, gut, können wir.
Die Gerüchteküche, die kocht sehr heiß, sage ich mal.
Ja. Die kocht aber genauso wie bei den ganzen Silent Hill Fans. Und das
ja, das stimmt.
Ja, aber wenn wir über...
Sind alle ein wenig Delusionsgedingst.
Ja, wenn wir über Metal Gear sprechen, also wenn wir so einen Podcast machen, müssen wir auf jeden Fall den Sebastian dabei haben, weil es gibt, glaube ich, keinen größeren Fan als ihn. Von daher müssen wir dann halt darauf warten, dass er dann mal Zeit hat. Und das wird wahrscheinlich dann eh bis Dezember dauern, denke ich mal. Von daher passt das schon ganz gut, denke ich mal. Ja, Metal Gear Solid 2. Hast du sonst noch was gespielt oder war es das von
den? Nee, ich hab noch ein paar andere Sachen gespielt, aber eine wichtige Sache noch, und zwar Chernobylite habe ich gespielt. Jetzt ist Anton zwar nicht da, dem ist das ist sicherlich eine Thematik, die ihm sehr gefällt, weil er ja auch Stalker-Fan ist. Und zwar habe ich das getestet. Da haben wir einen Code von Plan of Attack bekommen. Dafür schon mal vielen Dank. Das Spiel ist ein Titel, der 2 Jahre oder rund 2 Jahre lang Early Access war auf Steam und jetzt eben dieses Jahr am 28. September, also vor gut 2 Wochen, veröffentlicht wurde, kam für PS4 und Xbox One raus und PC und durch die Abwärtskompatibilität eben dann auch für PS5 und Series X oder Series S. Entwickler ist The Farm 51. Die haben an sowas wie Painkiller, Hell and Damnation, aber auch Get Even und Deadfall Adventures gearbeitet. Jetzt keine krass bekannten Spiele, aber Get Even kannte ich, weil ich da auch ein Review gemacht habe. Und Painkiller kennt man ja als Marke zumindest. Das Spiel
Was
läuft da auf der.
Vielleicht interessant ist, falls du es nicht weißt, die hatten ja auch schon mal vorher so ein VR, nicht ganz Spiel, aber quasi eine virtuelle Tour durch Tschernobyl gemacht.
Ah, nee, das wusste ich nicht.
Wenn ich mich richtig entsinne, quasi so eine Art virtuelles Tourismus-Ding. Weil sie hatten ja auch diese Grammetrie-Technik,
ja,
die sie
genau
in Get Even verwendet hatten. Und da haben sie dann quasi Sachen von Pripyat und ich glaube von dem Kraftwerk hatten sie dann aufgenommen für so eine VR-Tour und ich glaube tatsächlich haben sie viel von den Sachen dann jetzt für Chernobylite wiederverwendet.
Ja, sie haben, also ich habe gelesen, dass sie tausende Fotos gemacht haben in dem, im Bereich um Pripyat und Chernobyl und haben viele der Fotos eben dann halt für die Texturen etc. genommen. Es ist teilweise, also wirklich so, wie es da aussieht, aber auch Fiktion natürlich dabei. Es ist natürlich ein Mischmasch aus beidem.
Ach, da gibt es keine Monster.
Aber es gibt doch schon. Also im Spiel denn echt nicht. Aber es gibt natürlich schon eine bestimmte Atmosphäre und es sieht natürlich sehr interessant und krass aus.
Es gibt in Tschernobyl jede Menge Hunde und Hundewelpen. Und die darfst du nicht anfassen, weil die radioaktiven Staub haben könnten im Fell.
Es gibt da sogar mittlerweile relativ viele Tiere.
Das ist sehr gemein, wenn dann Hundis zu dir kommen und du darfst sie nicht streicheln.
Ja, das ist wirklich traurig. Aber da, mittlerweile gibt es da so viele Tiere und so viel Natur, dass sich das Ökosystem da relativ gut erholt hat. Ist natürlich immer noch sehr menschenfeindlich, aber gerade für Tiere ist es natürlich nur Oase, wenn kein Mensch da ist. Aber zurück zu Chernobylite.
Genau. Was ist denn das überhaupt geht's? Für Spiel?
Genau, worum geht's? Also es spielt im Jahr 2016, 30 Jahre nach dem Unglück im Kernkraftwerk eben. Das Gebiet um Tschernobyl rum ist komplett radioaktiv verstrahlt und dieser Bereich wird Exclusion Zone genannt. Der ist also nicht betretbar ohne entsprechendes Gear. Und in diesen Bereich muss der Physiker und der Protagonist Igor Kyminyuk, der ist nämlich auf der Suche nach seiner Verlobten Tatjana Ameljeva. Die ist während den Vorkommnissen rund um die Explosion im Kernkraftwerk verschwunden, aber nicht irgendwie gestorben oder so, sondern einfach verschollen. Und er ist halt auch so auf der Suche nach ihr, weil er, also man sieht es ganz am Anfang schon, er hat so Visionen und, wie nennt man das, Träume, und sieht sie halt und sie spricht zu ihm und es ist ein bisschen mysteriös und sie, ja, scheint irgendwie irgendwo zu sein und er versucht sie eben zu finden. Und man fängt das Spiel dann mit einer Infiltration von dem Kernkraftwerk, dem Zerstörten, eben an, um eine bestimmte Ressource zu finden. Und das ist das titelgebende Chernobylite oder Chernobylit. Und dieses ermöglicht es den Benutzern davon, durch Raum und Zeit zu reisen, beziehungsweise Raum und Zeit zu kontrollieren. Also man kann damit mehr oder weniger Wurmlöcher erzeugen. Und dementsprechend ist das natürlich eine sehr wertvolle Ressource. Allerdings, und wie sollte es auch anders sein, läuft bei der Infiltration dann einiges schief und man wird von einer mysteriösen Gestalt, dem sogenannten Black Stalker, angegriffen. Und dann passieren ein paar Dinge, die ich jetzt nicht sagen will. Man kann sich allerdings gerade so flüchten in seine Basis, die man hat. Und ab da ist dann so das Ziel, wieder in dieses Kernkraftwerk einzudringen, um eben den Verschwörungen da auf den Weg zu gehen, irgendwie zu schauen, was ist denn überhaupt mit der Tatjana passiert und halt eben auch diesen Black Stalker, ja, zu bekämpfen, sage ich mal. So viel zur Story. Wenn man dann in dieser Basis angelangt ist, hat man einen Gefährten, sage ich mal, und der erklärt einem so ein paar Sachen, die man machen kann. Zu Beginn kann man dann ein paar Missionen starten oder ihn auch auf Missionen schicken. Und dann geht es hauptsächlich darum, Ressourcen zu finden, das heißt Nahrung, Materialien, Waffen, Munition. Also so eine Art Survival-Spiel auf jeden Fall. Aber auch um in den Missionen neue Leute zu rekrutieren, um eben sein Team aufzubauen, um dann die Hauptmission, sage ich mal, also dieses Infiltrieren der des Kernkraftwerks eben weiterzuführen, muss man sich ein Team zusammenbauen und da muss man eben Missionen machen, um eben zu diesem Ziel zu gelangen. Also der Hauptteil des Spiels spielt eben in diesen Missionen, also man wählt die aus und wird dann in ein relativ kleines Areal geschickt, also das ist keine komplette Open World das Spiel, sondern das sind verschiedene Abschnitte und in diesen Abschnitten macht man dann eben verschiedene kleine Aufgaben, sammelt irgendwelche Ressourcen oder auch Werkzeuge, Tools etc., kämpft gegen unterschiedliche Mengen von Gegnern, auch unterschiedliche Arten von Gegnern, seien es jetzt menschliche oder eben auch nichtmenschliche, also es gibt auch Monster, Marco, oder halt auch interessante Orte zum Entdecken. Und der andere große Punkt in dem Spiel ist der Basenbau. Also man hat diese Basis, wo man hinkommt. Und dort finden sich dann die Mitglieder, die man eben im Spiel zusammensammelt. Es lässt sich die Basis dann auch wohnlicher machen. Also man kann irgendwie Betten hinstellen oder einen Tisch, Blumen, aber auch nützliche Sachen wie Werkbänke und so. Und das ist auch relativ wichtig, weil das ich würde fast sagen, es hat so einen Sim-Aspekt. Also alle Mitglieder haben bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt werden sollten. Und auch die Basis hat so Sachen, die wichtig sind. Also eben, ob es wohnlich ist, ob es nutzbare Gegenstände gibt und so. Also muss man halt gucken, was man baut, zu welcher Zeit man baut, um je nachdem eben die gewissen Balken in gewissen Bereichen zu halten, so dass man eben die Kameraden glücklich hält und auch eine gute Basis hat. Beispielsweise, wenn man die Leute auf Quests schickt oder irgendwelche Missionen, dann ist es so, dass man danach Nahrung verteilen kann. Und da muss man halt schauen, wie viel Nahrung man überhaupt gefunden hat. Falls man wenig hat, sollte man vielleicht versuchen, auf relativ gleich wenig auf alle zu verteilen, anstatt irgendwie einem sehr viel zu geben, der dann glücklich ist. Dafür sind alle anderen dann unglücklich. Also man muss irgendwie so ein bisschen den Pegel gut beachten. Und das ist eigentlich so der Großteil vom Spiel. Es gibt dann immer wieder so kleine Entscheidungen, sei es jetzt bei der Verteilung eben von der Nahrung oder auch der Entwicklung neuer technischer Dinge, aber auch während bestimmten Missionen, die dann auch relevant sind, welches Ende man bekommt oder wie das Spiel endet. Also ich muss direkt sagen, ich habe das Spiel noch nicht durch. Ich habe ein paar Stunden gespielt, glaube so 6, 7. Der Guide, der Entwickler sagt, dass so ein Durchgang normaler so 14 Stunden in Anspruch nimmt. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das vielleicht geschönt ist. Sagen wir, man braucht so 12, bin ich also so zur Hälfte durch ungefähr. Sie sagen auch, dass man für alle Enden, also so ein 100%, sage ich mal, so zwischen 20 bis 40 Stunden braucht, je nachdem, wie viel man halt sehen möchte. Also wenn man da tief drin ist, kann man schon einige Stunden rausholen. Ich hatte bisher auf jeden Fall Spaß. Die Stimmung ist sehr, 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 sehr gut. Also es wirkt sehr düster teilweise, es ist sehr atmosphärisch. Man kann das Spiel sowohl auf Russisch als auch auf Englisch spielen. Ich habe es dann erstmal auf Englisch angefangen und geguckt, wie es ist, und dann auf Russisch gestellt, und es ist schon sehr geil, also es macht tatsächlich viel Spaß. Es ist einfach, man kann diese Atmosphäre einfach ganz anders aufsaugen, als wenn man das mit englischen Stimmen spielt. Und außerdem sind die russischen Voice Actor, ich verstehe kein Russisch, aber es hört sich sehr gut an, sehr überzeugend, und ich mag auch die Tonlage der Stimmen und wie sie sprechen. Also es ist, als jemand, der das nicht so oft konsumiert, gefällt es mir sehr gut. Und ja, die Grafik ist auch ganz gut. Also man sieht bei manchen Texturen schon, dass da mit Fotogrammetrie gearbeitet wurde. Aber gerade sowas wie Bäume oder Blätter oder auch die Character Models sehen jetzt nicht so überragend aus. Also da, wo eben Fotogrammetrie benutzt wurde, merkt man schon, okay, das sieht wirklich gut aus. Und bei so Modellen, wo eben normale Texturen verwendet worden sind in der Engine, da ist es halt, ja, ist okay. Jetzt nichts, wo ich sagen würde, krass, da gibt mir mehr davon. Und sonst, der Soundtrack war jetzt nicht sonderlich überzeugend. Die Soundeffekte an sich sind recht cool. Ich hatte jetzt leider noch nicht so viele Waffen. Also es ist ein Survival-Spiel, also es ist kein Shooter, also man schwimmt nicht in Munition und Waffen und so. Den kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Aber die Monster machen schon gute, ja, Soundeffekte, sag ich mal. Schreie und sowas halt. Ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Wer da mal Lust hat auf so ein, ja, Survival-Spiel, das eben auch in einer Art Sim-Elemente, will ich fast sagen, hat, der macht mit Chernobylite nichts falsch, würde ich sagen. Gibt ja sicher auch sehr viele Leute, die das bereits im Early Access gespielt haben, vor allem auf dem PC oder so. Also ich habe es jetzt natürlich auf der PS5 gespielt, dadurch, dass es eben abwärtskompatibel ist. Und ja, also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf dem PC kostet es 30 Euro, ist also auch kein Vollpreistitel. Wie es auf der Konsole ist, weiß ich nicht. Schätze aber auch zwischen 30 und 40 Euro. Ich kann es auf jeden Fall für Fans von so Survival-Spielen empfehlen. Vor allem, weil es eben auch eine Storyline hat. Also es ist nicht nur Survival, so à la The Forest oder sowas, sondern es hat wirklich eine durchdachte und spannende Geschichte, die auch relativ mysteriös erzählt ist. Damit beende ich meine lange Eloge.
Kleine Korrektur, The Forest hat eine Story.
Wie bitte?
Kleine Korrektur, The Forest hat eine Story.
Hat es eine Story? Okay, ich habe das noch im Early Access gespielt, da hat es keine Story. Oder keine richtige zumindest.
Es hat später eine Story bekommen.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Jan hat mich korrigiert, das hat eine Geschichte. okay.
Dann ein anderes Spiel, was keine Story hat. Hier Cruise and Blast zum Beispiel.
Kannst du denn was darüber erzählen?
Mann, wir sind die Könige der Überleitung. Ja, Cruise and Blast, das ist, wie der Titel es schon so ein bisschen vermuten lässt, es handelt sich um ein Rennspiel. Und zwar eine tatsächlich langlebige Reihe schon. Also es müssen es in Arcades Und natürlich hat das keine Geschichte, weil wir machen in alter Arcade-Tradition, suchen wir uns einfach eine Strecke aus, ein Auto und wir düsen los. Wenn wir im Menü sind, haben wir die Auswahl zwischen den Tours, also das sind so die Cruisen-Tours und Arcade und Einstellung und was. Es ist sehr, sehr simpel gehalten. Wir haben halt hier so 5 Menüpunkte, glaube ich. Und dann können wir, wenn wir die Tours auswählen, das ist so das Kernstück. Das, man könnte schon fast sagen, ist der Story-Modus, weil man da die Strecken einzeln freispielt und nachfährt. Und ja, man spielt die Sachen tatsächlich frei. Es ist nicht so, dass man einfach direkt alles hat, sondern man muss Sachen freispielen, wie in den alten Tagen. Ich liebe es. Also, man hört es vielleicht schon raus, ich mag das Spiel, weil das ist wirklich so ein traditioneller Arcade-Racer. Und bei den Tours, es gibt 6 Stück und jede Tour besteht aus 4 Strecken. Und am Anfang steht uns nur eine einzige Tour zur Verfügung. Das heißt, wir haben 4 Strecken zur Auswahl, die wir dann direkt von Anfang an fahren können. Wenn wir die alle mit, ja, ich glaube, mindestens Silber abgeschlossen haben, dann kommt die nächste Tour, die dann freigespielt wurde. Das gleiche passiert dann halt auch mit den Autos. Also wenn wir bestimmte Dinge machen, wir können da auf der Strecke gewisse Items einsammeln. Das klingt jetzt ein bisschen nach Mario Kart, aber ist es nicht. Die Items, die man dann einsammelt, das sind entweder Schlüssel. Und wenn man, die sind halt versteckt auf der Strecke, die muss man dann finden. Ist meistens nicht sonderlich schwierig, weil die so leuchten wie ein Komet. Trotzdem fallen sie dann nicht ganz so auf, weil der Rest der Strecke auch schon ziemlich bunt ist. Aber wenn man die Schlüssel, genügend Schlüssel eingesammelt hat, dann spielt man ein paar Autos frei. Und man kriegt für die Rennen kriegt man Geld und für dieses Geld kann man sich Autos auch noch kaufen. Natürlich gibt es nicht unendlich viele Autos, wie in anderen Rennspielen. Die Auswahl ist begrenzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Vehikel es insgesamt sind. Es sind so 30, 40 insgesamt. Am Anfang haben wir, ich glaube, so um die 7 oder 8 Autos, die wir dann zuerst auswählen können. Die Auswahl ist dabei natürlich alles nur so fiktionale Autos, das heißt, es sind keine richtigen Autos, sondern ja, wie man es aus den alten Arcade-Rennspielen kennt, da werden keine Lizenzen gezahlt, sondern da werden einfach irgendwelche Autos nachgebaut, die ähnlich aussehen. Und es sind nicht zwangsläufig immer alles Autos. Wir haben da wir haben da Sportwagen, die so ein bisschen Lamborghini-mäßig aussehen. Oder Lamborghini, Polizeiwagen, Motorrad, ein Formel-1-Wagen und man kann später noch UFOs, Helikopter oder sogar einen Saurier freispielen. Das ist bunt gemischt, was man da loslegen kann. Und wenn man dann loslegt, dann startet man mit 10 Kontrahenten, das sind dann 9, also insgesamt sind es 10 Fahrzeuge, die dann auf der Strecke sind. Und dann düst man los und man muss von A nach B kommen. Das heißt, wir haben Strecken jetzt nicht wie in anderen Rennspielen so Rundkurse, sondern es sind ausschließlich A-B-Rennen. Das heißt, wir müssen von einem Punkt zum anderen kommen. Das hat hauptsächlich wahrscheinlich den Grund, weil während man die Strecke entlang fährt, wird sie auch in vielen Strecken zum Teil größtenteils zerstört. Also wir sind da unterwegs und da passieren links und rechts Dinge. Das muss man sich in Videos angucken. Da passiert so viel, da tut sich die Erde auf, da fällt man in ein Loch rein. Da, keine Ahnung, da sind gigantische Affen, die gegeneinander kämpfen. Da fliegt irgendwie ein Tornado durch die Gegend, der ein Riesenrad durch die Gegend wirbelt, dem wir dann noch eine Weile folgen. Da sind Hubschrauber, die auf uns ballern und alles Mögliche. Da sind dann auch noch Polizeiwagen gibt's dann halt auch. Also das ist bei der zweiten Tour. Die sind so ein bisschen eingeteilt. Also in der ersten Tour hat man klassische Rennen A, B. Da passieren natürlich auch super viele Dinge. In der zweiten Tour haben wir als großen Bonus ja Polizeiwagen, die uns dann auch rammen. Allerdings ist es ganz unproblematisch, weil die kann man auch einfach wegrammen. Das ist dann, da kommt ein so ein bisschen Burnout-Feeling raus, also man kann die Autos dann so richtig schön in die Seite rammen und dann geht das auch so ein bisschen Slow-Mo um, wie so ein Takedown bei Burnout. ich weiß gar nicht, wie die Dinger da heißen, wahrscheinlich auch Takedown. Aber das erinnert mich dann wahnsinnig an Burnout. Allerdings haben wir bei Burnout ein bisschen besseres Gefühl, was das Gewicht der Fahrzeuge betrifft, weil in Cruisen Blast sind die Fahrzeuge, ich sag mal, federleicht. Also die fliegen einfach durch die Gegend. Also man kann ja, es gibt halt Turbos, die man einfallen kann, also so ein Boost, den man starten kann auf Knopfdruck. Und man kann allerdings auch ein Wheelie machen. Das heißt, wenn man dann den Boost-Knopf drückt und man hat keinen Boost mehr, dann hebt sich so ein bisschen das Vorderteil des Autos, wie nennt man das nochmal? Die Motorhaube. Die Motorhaube hebt sich nicht ab. Also das ganze Auto kippt einfach nach hinten, macht ein Wheelie. Und wenn man dann irgendwas gegen irgendwas stößt, dann fliegt man so ein bisschen durch die Gegend. Ist also, vom Fahrgefühl ist es halt schon was ganz anderes. Ist sehr, sehr arcadig. Das Ganze ist aber butterweich animiert. Also wir haben, es ist jetzt ein Switch-Spiel, deswegen haben wir jetzt nicht so die hübscheste Grafik, aber ich glaube, das ist noch nicht mal der Grund, warum die Grafik so wahnsinnig bunt ist. Aber es ist halt mit einer Auflösung von 1080p läuft es mit 60 Frames. Das heißt, es läuft super. Es hast auch keine Einbrüche. Es ist super flüssig. Bei vier Spielern, also wenn man dann so ein Splitscreen hat, dann geht's halt allerdings nur noch mit 30 Frames pro Sekunde dann über den Bildschirm. Neben den normalen Tours, wo man die Sachen freispulen muss, gibt's noch den Arcade. Da sind nochmal 5 eigene Strecken von dem Originalautomaten. Die kann man sofort befahren und damit Spaß haben. Da passieren auch wahnsinnig viele Dinge. Optisch ist es halt so eine Geschmacksfrage. Also ich mag das, weil das ist wahnsinnig bunt. Mir glänzen die Autos tatsächlich ein bisschen zu stark, weil die sehen tatsächlich nicht nur aus wie Spielzeugautos, sondern die glänzen und die fühlen sich auch so an wie Spielzeugautos. Aber dafür ist es halt ein wahnsinniges Chaos, das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Vor allen Dingen, wenn du mit den Autos durch die Gegend düst. Die Gegner sind halt auch nicht gerade zimperlich, die rammen dich auch wie blöde, vor allen Dingen in den normalen Schwierigkeitsgrad. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Es gibt halt mehrere Schwierigkeitsgrade. Am Anfang steht ja nur Easy und Normal zur Verfügung. Hard muss ja dann erstmal freispielen. Und es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig bunt. Und das muss einem so ein bisschen liegen. Ich habe ja so ein bisschen die alten Arcade Racers so ein bisschen vermisst. Und gerade jetzt hier Cruisen, die Cruisen-Reihe, das ist ja. Die meisten kennen wahrscheinlich noch Cruisen USA aus den 90ern. Das ist auch so ein Arcade-Automat gewesen, der wahnsinnig beliebt war. Und das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, wievielte Ableger das jetzt ist mit Cruisen Blast. Ist allerdings wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel. Die Musik ist eigentlich ziemlich gut, also in den Strecken selbst. Also man kann dann halt, während man auf der Strecke ist, sogar noch so ein bisschen den Musiksender wechseln, wenn man das möchte. Nur die Menümusik, die geht einen mit der Zeit sowas von auf den Geist. Also es ist halt die ganze Zeit, let's go cruising und das in der Dauerschleife, da kann man irgendwann nicht mehr hören. Aber dann ist man halt relativ schnell wieder aus dem Menü raus, wenn man dann in das nächste Rennen springt. Ihr habt das wahrscheinlich nie gespielt, ne? Also, Jan sowieso nicht, weil du hast ja keine Switch, aber...
ich darf nicht.
Du darfst nicht. aber du hast schon mal, zumindest schon mal ein Video gesehen wahrscheinlich, ne?
Naja, ich hatte mir auch die ganze... Der Automat ist ja schon länger raus, da hatte ich mir ein Playthrough von angesehen. Ich habe ihn leider nie irgendwo in der Realität gesehen, aber...
Ja, also es ist der Wahnsinn. Also als ich das erste Mal das gespielt habe und die erste Strecke gefahren bin, ich bin ja fast vom Hocker gefallen, wie viel da passiert links und rechts. Das ist ja Wahnsinn. Du hast keine Minute, es ist Dauer-Action, das Ding. Also nicht nur von den Fahrzeugen, die auf der Strecke sind, sondern auch rechts und links. Also ich hatte Schwierigkeiten, wenn ich das erste Mal gefahren bin, ich spiele ja auf normal, da überhaupt zu gewinnen, weil ich so abgelenkt gewesen bin, was da überall passiert. Es gibt ja auch noch Abkürzungen oder andere Wege, da splittet sich das auf, dann weiß man auch gar nicht, wo muss ich jetzt langfahren. Allerdings, was jetzt so den Schwierigkeitsgrad betrifft, also wenn man das erste oder zweite Mal das nicht schafft, beim dritten Mal ist man dann immer auf Platz 1, das kriegt man sehr, sehr einfach. Und ist jetzt nicht gerade so schwer. Dann kann man auch relativ schnell die ganzen Strecken freispielen. Das ist halt, ja, und die sind wirklich abwechslungsreich und bieten so viel, ja, Spaß. Das ist einfach, manche Strecken sind relativ kurz, andere sind wieder relativ lang. Das ist halt total unterschiedlich. Und die bieten halt immer wieder so ein gewisses Feature halt. Ja, also wenn man da in Hongkong unterwegs ist, da gibt's da eine Strecke, ich glaube es war Hongkong, da fährt dann plötzlich ein Zug durch die Gegend, da muss er da drüber springen und dann fällt's runter, ist dann plötzlich auf irgendeinen Steg und dann springt man auch noch über ein Schiff und das ist irre, wie das da abgeht. Also ich habe ja, kennt ihr Split Second das Spiel? Das Rennspiel, das Arcade-Rennspiel. Ja. Da gab's ja auf Knopfdruck konnte man ja so Explosionen machen, so im Hintergrund und so weiter. Das war ja schon relativ spektakulär, aber gegen Cruise and Blast ist das Babykacke. Das ist irre, was da abgeht. Also es ist alles andere als langweilig. Es ist halt intensiv. Also man steht da ein bisschen unter Strom, wenn man das Spiel spielt. Aber es macht relativ viel Spaß. Kann ich also tatsächlich jeden, der Rennspieler mag, also sollte zumindest mal einen Blick riskieren. Das ist ja auch kein Vollpreistitel. Dafür ist es wahrscheinlich technisch auch nicht so auf so polished, weil ja, es sieht auch aus wie so ein Spiel aus den 90ern, halt nur mit ein bisschen besserer Technik. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach ein tolles Spiel. Da setze ich
erst. Was kostet's denn?
Ich glaube, es kostet 40 Euro, glaube ich.
Okay.
Oder 30. 40 oder 30 Euro, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es ist, also wenn man Rennspiele, Arcade-Rennspiele mag, sollte man mal einen Blick riskieren. Man sollte sich zunächst erstmal ein paar Videos anzugucken, um sich ein bisschen mit der Grafik anzufreunden. Also wenn man sich damit abfinden kann, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Also das ist, weil das macht einfach Spaß. Das ist, ich habe da, als ich das die ersten Abende gespielt. Ich habe so viel gelacht auch dabei, einfach weil ich nicht fassen konnte, was da passiert. Da fährt man irgendwie wie so einen Abhang runter und plötzlich tut sich der Graben auf und hier fährt gerade hier und dann fährt man in diesen Graben rein, während man eigentlich noch auf dem Flughafen zugeflogen ist. Geflogen kann man schon sagen, weil man den ganzen Berg runterfällt. Ja, das ist irre. Also das ist schon. Also es ist auch extrem unrealistisch, das muss man natürlich auch sagen. Es ist grober Unfug, was man da sieht. Aber das lohnt sich, es macht Spaß. Ja, das
hört sich schon cool an.
Ja, das ist.
Grober Unfug ist gut.
Ja, das finde ich auch. so wie ich habe jetzt auch letztes Wochenende zusammen mit meinem Vater habe ich mir hier Godzilla vs. Kong angeguckt. Das war grober Unfug. Also der Film. Hat aber auch Spaß gemacht. So kann man sich ungefähr das Spiel vorstellen. Wie Godzilla vs. Kong. Ja, egal. Ich habe fertig. Ist ein tolles Spiel. Ich mag's. Ich mag's sehr gerne.
Ja, es sieht spannend aus. Ich habe mir gerade ein Video noch angeguckt. Es sieht wirklich sehr farbenfroh und verrückt aus.
Das ist es. Es ist wahnsinnig verrückt. Also, ja.
Ja, cool. Also auch für Rennspiele, Arcade-Fans auch noch was dabei.
Ja, es ist, das ist tatsächlich wirklich nur was für Leute, die Arcade-Rennspiele mögen. Also es ist halt, es ist nicht keine Simulation oder sonst irgendwas. Also Leute, die Simulation erwarten, sollten die Finger davon lassen. Aber alle anderen mal reinschauen, weil das macht Laune, das Ding. Das ist schon nice. Ach ja, und das habe ich cool. Das, was ich noch nicht erwähnt habe, man kann auch wenn man ein Auto immer wieder benutzt, dann levelt man das Auto auch noch auf und das wird dann halt besser. Man kann auch noch zusätzliche Sachen kaufen, Untergrundbeleuchtung oder mehr Boosts oder sowas. Also das sind so Sachen. Man kann dann noch ein paar Sachen mit dem Auto jeweils machen. Das ist für mich allerdings nicht so relevant. Ich will einfach nur fahren und Spaß haben. Also, das ist, ja. Man macht auch viele Stunts irgendwie, während man fährt und das, ja. Oh, und wenn man irgendwo gegenfährt, also das ist in dem Spiel ganz anders als in anderen Rennspielen. Das Spiel möchte, dass es so flott weitergeht. Das heißt, wenn irgendeine Wand kommt und du fährst gegen die Wand bröckelt weg. Du fährst einfach durch. Man braucht auch gar keine Bremse. Also es gibt eine Bremse, aber die braucht man nicht. Also du kannst sogar im Menü einstellen, dass du quasi automatisch immer Gas gibst. Das sagt schon alles. Ja.
Cool.
Ja, cool. So viel zu Cruisin' Blast. Ja. Jan, du hast doch bestimmt
noch Zeit für ein anderes Spiel.
Ja, Jan, du hast doch bestimmt irgendwas noch gespielt, oder?
Ja, ich meine, angesichts dessen, dass wir schon vorhin Metroid haben, können wir jetzt kurz mal auf Vania schauen, weil ich glaube, ich hatte es beim letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, als es dann angekündigt wurde. Ich habe mir dann auch die Castlevania Advance Collection geholt, weil es sehr gute Spiele sind. Mhm. Und dann mal mit wie heißt das nochmal? Wow, jetzt habe ich vergessen, wie das genau hieß.
Eins der
Spiele, Circle of the Moon. Ja, Circle of the Moon. Bin ich derzeit noch am Spielen. Das erste von den dreien. Ich glaube, es galt lange Zeit als das schlechteste von den GBA-Teilen, was möglicherweise stimmt. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn das Schlechteste ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut für den Rest, weil ja, ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Es ist ein bisschen so, im Nachhinein habe ich so ein wenig gedacht, angesichts dessen, wie viele Metroidvanias es gibt, ist es vielleicht ein bisschen ungerecht, quasi dann noch so ein altes auszukramen, wo ich neuere und aktuellere spielen könnte und tatsächlich auch wahrscheinlich manche, die auch spielerisch ein bisschen weiter sind, aber macht nichts, es macht trotzdem Spaß und es hat sehr gute Musik. Ich war anfangs ein wenig besorgt, weil Game Boy Advance hatte ja auch angesichts dessen, dass es ja ein Handheld war, relativ geringe Auflösung trotz allem. Aber nein, es sieht okay aus. Teilweise ein bisschen blass, aber sonst macht es einen guten Eindruck. Ich würde jetzt sagen, an und für sich Symphony of the Night ist optisch das schon das hübschere Spiel, aber es ist jetzt kein Riesenunterschied, sag ich mal. Und was halt unterhaltsam ist bei dem Spiel im Speziellen, das hatte das DSS-System und ich weiß jetzt gerade nicht, wofür es stand. Wenn du bestimmte Monster killst, dann droppen die Karten. Und es gibt zwei verschiedene Sets von Karten und wenn du zwei Karten miteinander kombinierst von diesen beiden unterschiedlichen Sets, dann kannst du sozusagen ein kannst du quasi Spezialmagie benutzen, die dann zum Beispiel solche Sachen macht, wie deiner Waffe, deiner Peitsche, so heißen die Dinger. Castlevania-typisch, hat man eine Peitsche, kannst du deiner Peitsche zum Beispiel Feuer geben. Oder sie kann ein bisschen weiter ausholen und hat dann ein bisschen weniger Schaden, aber sie kann weiter ausholen, was ganz praktisch ist gegen manche Gegner. Oder du hast ein bisschen mehr Schadensresistenz, du nimmst 20% weniger Schaden. Und ja, das ist unikal für Circle of the Moon im Speziellen. Und das kann durchaus unterhaltsam sein, aber leider sind die Dropraten davon unter aller Sau. Also man muss wirklich sehr, sehr lange für grinden, wenn man irgendetwas Spezielles haben will. Und Und ich sag mal, da habe ich nicht so viel Lust drauf. Von daher habe ich, glaube ich, noch nicht so viel freigeschaltet davon, wie ich freischalten könnte. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich alles freischalten werde, aber ich werde es sehen. Ich glaube, ich bin so zu, keine Ahnung, ich glaube 70% oder so durch. Das ist ja immer ganz praktisch bei den Castlevanias, der Metroidvanias. Die sind ja immer sehr daran gebunden, wie viel von dem Schloss man erkundet hat. Und ja, es ist sehr unterhaltsam. Es zeigt teilweise so ein bisschen sein Alter. Es hat ein sehr unterdurchschnittliches Map-System, wo ich mir fast gewünscht hätte, angesichts dessen, dass so bei der Advanced Collection so ein paar Extras quasi emulationstechnisch hinzugefügt hatten, dass sie irgendwie noch einen Weg gefunden hätten, da irgendwie eine bessere Map einzubauen. Aber ja. Na, und das andere, was ich fairerweise zugeben muss, das Spiel hat halt quasi als Emulation so eine eingebaute Rückspulfunktion. Und ich gebe zu, es macht so ein Spiel angenehmer. Insbesondere, wenn du so Sachen hast wie, keine Ahnung, so Sprungpassagen, und wenn du die verpasst, dann fällst du quasi wieder bis ans Ende von irgendeinem sehr hohen Raum und musst dich dann wieder hochkämpfen, so. Muss ich nicht immer machen.
Ja, gut.
Oder wenn ein Bosskampf ein bisschen zu Bullshit ist, dann gehe ich der Sache aus dem Weg. Aber ja, nein, die Collection an sich ist halt auch sehr cool. Es hat nicht super viele Features, aber es hat halt dieses Rückspulen- und Quicksave-Features, und man kann Steuerung frei wählen und alles, und diverse Skalierungsmodi und alles. Was ganz cool ist, ist, es gibt, wie es sich für so eine Collection gehört, eine große Galerie mit sehr viel Concept Art, aber auch mehreren Versionen von den jeweiligen Gebrauchsanweisungen, was, sage ich mal, insbesondere für GBA-Spiele und für Castlevania-Spiele nicht uninteressant ist.
Mal mehrere
Und
Versionen.
so kann man sie dich dann immerhin auf.
Meinst du jetzt verschiedene Sprachen
Ja,
oder?
tatsächlich die japanische, die US- und die europäische Version von den Anleitungen ist dabei.
Nett.
Und die sind ein bisschen unterschiedlich. Es sind auch, glaube ich, drei verschiedene Versionen von allen drei Spielen dabei. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie sich die Versionen unterscheiden. Und du kannst quasi nicht so zwischen den Versionen hin und her wechseln und deinen Speicherstand behalten. Von daher mag ich es nicht hundertprozentig ausprobieren. Vielleicht, wenn ich das nächste Spiel anfange, gucke ich vorher nach, ob Leute Meinungen darüber haben, was die beste Version von den dreien ist.
Ich glaube, die japanische war immer schwieriger.
Aber ich meine, es ist auf jeden Fall cool, dass es bei ist.
Ja, die japanische Version war, glaube ich, immer die schwerste, glaube ich. Wurde immer für den westlichen Markt, glaube ich, ein bisschen vereinfacht. Zumindest zu der damaligen Zeit noch.
Ja, ist das nicht,
Ich
hat
bin.
Konami nicht zu der Zeit immer die Spiele schwerer gemacht für außerhalb Japan? Ich erinnere mich an die ganzen European Extreme Schwierigkeitsgrade für die Metal Gear Solids und so. Ach, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich denke jetzt hier an ja, wie heißt das Spiel nochmal mit den Contra zum Beispiel. Das, ja. Aber ja,
Ja.
keine Ahnung. Wenn unsere Zuhörer das wissen, was der Unterschied ist, dann meldet euch doch bitte bei uns unter der E-Mail-Adresse podcast@gamondo.de. Schreibt uns.
Ich muss sagen, ich bin ja auch echt sehr interessiert an den Spielen, aber ich warte noch so auf eine physische Version, muss ich sagen.
Naja, ich meine, es gab ja schon die quasi nicht Metroidvania, Castlevania Collection und die Contra Collection, und von denen sind keine physischen Releases rausgekommen. Ich
Ja,
weiß
vielleicht über
jetzt nicht,
Limited
ob
Run
sich
oder
das
so.
Warten lohnt.
Ich will es halt schon, also ich will es unbedingt spielen, ich bin auch voll interessiert, aber ja, also ich habe auch Lust auf Actraiser, was ja auch jetzt in dem gleichen Zeitraum irgendwie rauskommt, ist auch
Oh
irgendwie so
ja.
retromäßig. Aber ich will es einfach auch zu Hause. Ich will es physisch haben.
Kommt
Und das,
Actraiser nicht
also, ich habe mir
physisch?
die andere Castlevania Collection auch gekauft, aber ja.
Aber ActRaiser kommt auch physisch, oder? Ich meine zumindest, oder ist das tatsächlich nur ein Online-Titel? Also der
ActRaiser... Also bisher ist es auch nur digital erhältlich.
Das ActRaiser Renaissance, ja. Also ich dachte, das würde es auch physisch geben, aber vielleicht irre ich mich da.
Vielleicht kommt es noch, aber also ich hab leider nichts gehört. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, ob sie, wenn das erfolgreich ist, auch die DS-Teile, die drei auch nochmal als so eine Collection rausbringen. Das wäre natürlich auch interessant, weil die... Das wäre
definitiv nicht schlecht, weil die sind auch alle drei ziemlich gut.
Und sehr teuer.
Und sehr teuer, ja. Ich hatte jetzt auch mal gedacht, tatsächlich, weil ich hatte das eine nicht gespielt. Ich bin schlecht mit Castlevania-Namen.
Portrait of Ruin?
Ja, ich glaube schon. Portrait of Ruin war mit dem weiblichen Charakter, ne?
Ja.
Das habe ich nicht gespielt.
Also es gibt zwei Charaktere, die man wechseln kann.
Okay. Und habe dann mal geguckt, wie viel das kostet und habe dann gedacht, nö.
Ja.
Ich bin immerhin froh, dass ich glaube vor einem Jahr oder so, als die Preise noch normal waren, hatte ich die Fortsetzung von Aria of Sorrow geholt.
Dawn of Sorrow.
Dawn of Sorrow.
Ja, das habe ich tatsächlich auch, das Einzige.
Das habe ich dann zumindest physisch von denen. Ja, und bei den anderen hoffe ich dann tatsächlich auch auf eine Collection, was zumindest so halbwegs dafür spricht. Ich glaube, alle drei Spiele benutzen nicht wirklich beide Screens. Also der andere Screen ist dann jeweils nur für die Map da.
Also ich glaube, Dawn of Sorrow hat so Touch-Gimmicks, aber die kann man sicherlich mittlerweile auch anders machen, sage ich mal.
Das müsste ich tatsächlich nochmal ansehen, aber ja, also ich denke, man könnte das relativ einfach machen und sie sollten das definitiv machen, weil an und für sich insbesondere, es ist halt wegen Handheld so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber DS und GBA war eigentlich die goldene Ära, also für die Metroidvania Castlevanias und sollte man nicht vergessen.
Ja.
Mercury Steam hat ja auch ein Castlevania gemacht, aber das waren die komischen 3D-Dinger, schlimm, die ich nie gespielt habe.
Die sind nicht gut, finde ich.
Ja. Aber ja, das nur so nebenbei an und für sich sollten, wissen die Hörer hoffentlich schon, dass die Spiele ziemlich gut sind und ja, sind ein bisschen gealtert, schätze ich, angesichts dessen, wie viele Metroidvanias es gibt und wie viele da kommen, aber es lohnt sich definitiv und ich habe auch die ganze Zeit einen Ohrwurm von der Musik, was gut ist. Es ist ein guter Ohrwurm.
Ah.
Ja.
Nicht so wie ich mit Gelb-Musik.
was ich noch relativ kurzfristig recht schnell durchgespielt habe, weil es kein super langes Spiel ist, ist Superliminal. Und da hattet ihr mir vorab gesagt, davon habt ihr nichts gehört.
Superliminal? Ja. Wie, was? Wie heißt das Spiel?
Superliminal.
Liminal.
Superliminal. Liminal, Limi, Superliminal.
Liminal. Superliminal. Okay, jetzt sehe ich's, ja. Interessant.
Eventuell habt ihr es mal gesehen, es wurde des Öfteren gezeigt auf, es hat ein bisschen Aufsehen erregt auf Messen teilweise.
Okay, ich sehe es zum ersten
Mal.
Bei so
Indie-Showcases und es ist an und für sich ein Portal-ähnlicher Puzzler, davon gibt es ja inzwischen auch relativ viele, also halt First Person und halt sehr so von Raum zu Raum und sehr auf Mechaniken bezogen. Und es gibt diverse Gimmicks in dem Spiel, so das Hauptgimmick ist, dass quasi das, was du siehst, Realität ist.
Schön.
Was wahnsinnig schwer als Wort zu beschreiben ist, aber eigentlich recht einfach, wenn man es irgendwie demonstrieren könnte.
Ja, ich sehe
das
hier im
Beispiel.
Das ist
halt wie diese Sache, Jeder kennt diese Gag-Fotos von wegen mit dem schiefen Turm von Pisa und Leute, die den hochhalten. Und halt Perspektive, sind sie halt genauso groß wie der Turm und solche Sachen halt. Und in Superliminal wäre das Realität. Also halt die Größe von Objekten ändert sich je nachdem, wie groß du sie in Relation zum Raum siehst. Mein Gott, das ist schwer zu beschreiben.
Ja, ich glaube, ich sehe hier ein ganz gutes Beispiel. Hat jemand einen Würfel an die Wand gemalt oder über den ganzen Raum verteilt quasi. Das heißt, man sieht ihn nur aus einer Perspektive als ganzen Würfel und ich glaube, wenn man den dann sieht, ist er da, oder?
Ja, wenn man quasi, da gibt's einige Puzzle, wenn man dann quasi die richtige Perspektive hat, dann kann man diesen Würfel nehmen.
Mhm. Ja.
Tatsächlich gibt's auch eine Puzzle-Sequenz, wo man quasi den Mond sieht und dann kann man den Mond einfach nehmen als Objekt. Und dann hat man einen kleinen Mond in der Hand.
Schön.
Und den braucht man, um einen Puzzle zu lösen. Und an und für sich, das Spiel hat mir recht gut gefallen. Im Endeffekt, hauptsächlich hat es aber so ein bisschen guten Willen dadurch bekommen, dass A, es nicht allzu lang ist und B, komme ich noch zu. Das größte Problem bei dem Spiel ist, dass die Puzzle teilweise irgendwie obskur sind, im Sinne von, wenn du nicht drauf kommst, dauert es teilweise sehr lange, um drauf zu kommen und das ist, nach und nach hatte ich das Gefühl, dass das nicht immer die Schuld von meiner Dummheit ist, sage ich mal. Das ist auch so, es gibt auch immer nur sehr spezielle Objekte, mit denen man interagieren kann und das ist auch nicht immer klar ersichtlich. Von daher habe ich dann auch in ein paar zu vielen Puzzleräumen quasi meine Zeit damit verbracht, quasi zu jedem Objekt zu gehen und zu gucken, ob man das aufheben kann oder nicht. Und die meisten kann man nicht aufheben. Und das, was man aufheben kann, hilft dann wahrscheinlich bei der Lösung und das ist halt nicht so, sage ich mal, Sinn der Sache. Und da merkt man halt trotz, dass zum Beispiel die Portal-Spiele, kann man drüber streiten, ob die vielleicht überdesignt sind, aber es ist halt, ich sag mal, es ist schwer, ein gutes Puzzlespiel zu machen und man merkt es leider so ein bisschen bei Superliminal.
Ja.
Was das aber halt wieder wettgemacht hat, ist so im letzten Viertel, vielleicht letzten Fünftel des Spiels wird das Spiel um es wieder von Cruisin aufzuheben, absolut bekloppt, aber auf eine gute Weise. Also da passieren halt wirklich Dinge, da fragt man sich halt trotz allem, dass es ein Videospiel ist und offensichtlich Dinge nicht realistisch sein müssen oder was ist das deutsche Wort für Euclidean? Das ist ja immer etwas, was bei manchen Spielen ist.
Euklidisch?
Möglicherweise. aber damit spielen sie halt wahnsinnig viel rum und machen dann Sachen, wo ich selbst bei einem Videospiel nicht hundertprozentig sicher bin, wie sie das gemacht haben. Also das ist wirklich sehr cool. Von daher, ja, angesichts den beiden Sachen kann ich es empfehlen und definitiv eines der Spiele, wo ich auf jeden Fall eine Fortsetzung von spielen würde, in der Hoffnung, dass da so ein bisschen die Macken ausgemackt sind, sozusagen.
Ja.
Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es zum Beispiel wie ich mit Game Pass spielt oder halt einfach auf solche Indie-Spiele steht, denke ich, lohnt es sich auch. Es ist halt nur, es ist definitiv leicht ersichtlich, dass es besser sein könnte und man merkt halt so ein wenig die Schwächen leider da, wo es am meisten zählt.
Naja. aber klingt solide. Also. Und du hast gesagt, das ist ja nicht so,
ist,
so
lang. Es ist grundsolide, ja.
Ja.
Das ist das andere, was halt lustig ist. Bei einer Sache bin ich halt wirklich stecken geblieben und musste dann halt im Internet nach einer Lösung suchen. Aber es ist dann halt auch sehr schwer im Internet eine Lösung dafür zu finden, weil es ist nicht so, als wären die ganzen Sachen irgendwie nummeriert oder so, beziehungsweise hinterher siehst du es, weil es gibt irgendwie einen Challenge-Modus. Ich weiß nicht, wie der genau funktioniert. Aber es ist halt quasi beim ersten Spiel nicht unbedingt ersichtlich, dass es da irgendeine Form oder so dahinter gibt. Und dann musste ich quasi, und dann habe ich quasi gesucht, was muss man tun in dem Raum mit dem roten Licht? Und ich habe es eventuell gefunden, aber das macht es halt auch noch so ein bisschen schwierig, wenn du nicht quasi so ein Walkthrough nebenbei hast, wo du mitscrollst. Kann es teilweise schwer sein, irgendwie schon allein zu beschreiben, wo man stecken bleibt. Das war so eine unikale Sache, weil bei den meisten Sachen, wo ich hinterher aus dem Internet Hilfe von ziehe, fällt es mir relativ leicht zu beschreiben, wo ich Hilfe brauche, aber da ist mir nur eingefallen, da ist halt ein rotes Licht. Und ich muss irgendwas damit machen, aber ich wusste nicht was.
Ja, das rote Licht.
Ja. Ich überlege gerade, so ein paar Spiele habe ich noch gespielt. Eins vielleicht nochmal für einen anderen Podcast, weil da würde ich, glaube ich, sonst ein wenig zu lange drüber reden.
Oh.
Keine Ahnung, Alan Wake Remastered hatte ich mir geholt, weil selbstverständlich habe ich es mir geholt. Ich habe es noch nicht so weit gespielt, wie ich wollte. Es ist grundsolide. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt sagen würde, dass sich Leute, die jetzt zum Beispiel die PC-Version schon haben, die einen Remastered holen sollten, weil einerseits sind die Texturen besser gemacht und was definitiv eine Sache ist, ist, dass die Charaktermodelle wesentlich besser sind, weil die sahen teilweise im Originalspiel sehr schräg aus. Und nicht sehr toll. Aber andererseits ist es halt... ja, es ist kein so altes Spiel und wenn du es auf dem PC spielen kannst und da die Auflösung super hochreißen kannst, weiß ich nicht, ob sich so sehr lohnt. Also ich denke, PC-Spieler sollten sich da mal definitiv Vergleichsvideos ansehen. Da sollte es einige geben, aber ja, keine Ahnung. Ich habe noch nicht so viel gespielt, ich werde es weiterspielen. Ich kann das Spiel an und für sich auf jeden Fall empfehlen. Ich mag es sehr. Und ich war sehr positiv angetan, wie atmosphärisch es ist. Das hatte ich teilweise vergessen, zumindest im Umgebungsdesign. Es hat schon fast etwas von Silent Hill 2 teilweise, was sie cooles machen mit Nebel und Kram.
Nice. Sowas mag ich. Aber ich weiß nicht, ob das für mich wegen dem Kampfsystem, ich glaube, man muss irgendwie mit der Taschenlampe kämpfen, ne? Da habe ich immer sowas gehört, was...
Ja, du kämpfst halt gegen die Dunkelheit und da musst du halt quasi die Dunkelheit mit der Taschenlampe wegbrennen, bevor du die Leute erschießen kannst. Und keine Ahnung, ich mag das Kampfsystem. Es ist halt, es ist ganz nett, weil es so ein bisschen was Unikales ist, was Survival-Horror angeht, weil es halt nicht so darauf beruht, dass du halt irgendwie langsam bist, wie es jetzt bei Resident Evil Spielen und so durchaus absichtlich ist, sondern tatsächlich geht es darum, dass du oft umzingelt bist und ganz gut timen musst, wie du ausweichst und wie du dann entsprechend dir die Zeit nimmst, um die Gegner quasi einzeln abzuernten. Und ich persönlich mag's und ja, ich sag mal, das Spiel ist allgemein nicht gruselig, bis auf ein, zwei Stellen, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam und es ist halt das Remedy-typische. Ich mag halt Remedy schon alleine, weil ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ein positiver Makel, aber sie sind sehr gut darin, einen gewissen Kitsch einzufangen. Okay. Aber auch immer den gewissen Kitsch und den gewissen Trash-Faktor von den Sachen, die sie einfangen wollen, wie jetzt zum Beispiel im Genauen bei Alan Wake ist es halt, es fängt mit einem Stephen King-Zitat an und es ist sehr wie eine Stephen King-Story. Teilweise auch im schlechten Sinne, beziehungsweise im Sinne von Sachen, wo man halt, wenn man viele Stephen King-Bücher gelesen hat, man Stephen King für kennt und so ein bisschen sagt, was jetzt nicht so die Sachen sind, wow, das ist jetzt das Gruseligste, das ist halt so ein bisschen das Seltsame und Sympathische und das mag ich an Alan Wake, genauso wie ich es bei Max Payne mag, dass Max Payne nur in doofen Metaphern redet und dann ihm irgendwann im Spiel gesagt wird, mehr oder weniger, dass er nur in Metaphern redet und dass alles so ein bisschen sich selber nicht ernst nimmt, oh, würde ich behaupten. Ich will es behaupten. Ich will daran glauben, dass sie es absichtlich machen.
Na gut, dann wollen wir auch daran
glauben. Ich mag Remedy.
Ja gut, ist ja auch kein Vollpreistitel, ne? Kostet, glaube ich, nur 30 Euro.
Ja, sind halt die DLCs, die damals noch nachträglich dabei kamen, dabei, die quasi so einen Epilog bilden und die sich definitiv lohnen. Es sind sehr gute DLCs und es ist auch ein sehr guter Ausblick darauf, so im Nachhinein ist es auch, jetzt wo man es gesehen hat, sieht man auch so ein bisschen, wo so die ersten Ideen für so manche Sachen von Control herkamen.
Meinst du, man sollte Alan Wake vor Control spielen? Oder kann man die beiden unabhängig voneinander spielen? Also, wenn man jetzt so ein bisschen in diese Welt eintauchen möchte.
Ich meine, man kann die beiden unabhängig voneinander spielen. Natürlich hat Control ein Alan Wake DLC, wo es sich, denke ich, definitiv vorher lohnt, Alan Wake zu spielen. Hm. Aber ja, man kann die beiden unabhängig voneinander spielen, auch wenn ich einfach behaupten würde, angesichts dessen der Zeit und wie sie halt ihre Gameplay-Systeme ein bisschen nachgeschraubt und verbessert haben, denke ich, ist halt, lohnt es sich vielleicht tatsächlich mit Alan Wake anzufangen, weil es halt einfach das ältere Spiel ist und tatsächlich so bei einigen Sachen Gameplay-Sachen hat, die dann später bei Control aufgegriffen und besser gemacht werden.
Ja, also ich habe ja Control noch nicht angefangen, ich habe es ja auch schon ein Weilchen hier liegen. Und ja gut, Alan Wake hat mich jetzt immer abgeschreckt wegen dieser Gameplay-Mechanik, weißt du, anstrahlen, dann kämpfen. Ja gut, aber für den Preis kann man ja vielleicht mal ausprobieren. Ist ja kein Vollpreistitel und wenn du sagst, dass Atmosphäre an Silent Hill 2 erinnert, vielleicht sollte ich da doch mal reingucken.
Zumindest halt so, was das Umgebungsdesign betrifft und so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Alan Wake so gruselig ist wie Silent Hill 2. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie falsch verstanden werde und hinterher gesagt wird, ich hätte dich irgendwie angelogen oder so.
Ja, ansonsten könnt ihr euch beschweren bei Jan unter podcast@gamondo.de. Ja.
Das wäre jetzt aber gemein.
Ja. Finde ich aber in Ordnung so. Ja, vielleicht gucke ich mal rein. Mal schauen.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir denn sonst noch so auf dem Zettel? Wir hatten ja schon anfangs über Nintendo geredet und deren Online-Ding. Mhm.
Da hatten wir schon alles quasi abgehakt. Wir hatten noch nicht über die GTA-Trilogie gesprochen. Die können wir vielleicht kurz erwähnen, weil das ist jetzt, ich meine, das ist so lange rumgegeistert. Eigentlich hat jeder es kommen sehen. Rockstar hat jetzt tatsächlich offiziell die GTA-Trilogie, haben die jetzt offiziell angekündigt und enthalten es GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Alle sollen halt eine leichte Überarbeitung im Gameplay erhalten. Ich hoffe, dass die einige von diesen beschissenen Missionen vielleicht ein bisschen anpassen. Und auch grafisch sollen sie halt ein bisschen aufgewertet werden. Es sind also nur Remastered, keine Remakes. Das erwartet, glaube ich, auch keiner. Deswegen können wir davon ausgehen, dass es nicht ganz optisch so ansprechend sein wird. Aber wirklich gesehen haben wir jetzt noch nichts davon, bis jetzt jedenfalls. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt die ersten Videos oder Bilder rauskommen, wie es dann tatsächlich aussieht. Denn die Dinger sind schon ziemlich stark gealtert. Also
in meiner und ich meine, ich würde behaupten, man sollte vielleicht seine Hoffnung nicht zu hoch ansetzen, angesichts dessen, dass die Spiele alles schon remastert wurden, weil es gibt ja die ganzen Android- und iOS-Versionen.
Ja, richtig, richtig, genau. Und ich glaube, die neue Trilogie kommt ja auch, glaube ich, für die Mobile-Geräte, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja, soll, glaube ich, tatsächlich auch für Mobile kommen. Also es kommt wohl für alles, aber ja gut, ich glaube keine dedizierten Next-Gen-Versionen.
Ja, genau, Remasters Coming to Mobile, die kommen halt auch für Mobile-Geräte. Das heißt, wir können da jetzt nicht so die absoluten Kracher in Sachen Optik oder auch in Spielbarkeit erwarten.
Und ich meine, du hast es ja schon gesagt, die Spiele sind so alt, man kann da auch einfach selbst bei einem Remaster könnte man auch, glaube ich, nicht so viel mehr rausholen.
Ja, richtig, genau. Also ich bin mal gespannt, ob die überhaupt noch irgendwie großartig was rausholen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin gespannt.
Also über... Sorry?
Ja, ich bin gespannt. Das war so mein Fazit.
Also über Push Square sehe ich hier gerade noch, dass sie auf jeden Fall GTA 5-Style Controls reinbringen wollen und das Zielen. Also immerhin ist dann zumindest vom Gameplay her ein bisschen was gemacht, weil ich glaube, da liegt ja da so der größte Punkt. Ja, klar, Grafik ist halt alt besser, und so. Aber wenn du zumindest eine Steuerung hast.
Die spielt sich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr gut. Zumindest die Konsolenversionen, die PC-Versionen waren immer ein bisschen, weil die hatten mehr First-Person-Shooter-Steuerung.
Dann hoffen wir mal, dass die Steuerung besser wird und sonst, ja, neue Texturen, ein bisschen bessere Lichtverhältnisse, könnte mehr sein, aber immerhin, wenn die Steuerung überarbeitet wird, bin ich schon relativ froh, weil diese PS2-Dinger, die es da im Store gab, die waren ja relativ fürchterlich für heutige Verhältnisse und wenn das zumindest behoben ist, dann ist man schon mal einen Schritt weiter.
Ja. Auch wenn das so tatsächlich ein bisschen das Ärgerliche ist, wo du es erwähnst, sie sind jetzt auch dabei, tatsächlich alle anderen Versionen, die bisher erhältlich waren, von den drei Spielen zu entfernen.
Ja, schon ab heute, glaube ich sogar, ne? Dass die, irgendwas hatte ich gelesen, dass die ab jetzt...
Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt im Laufe der Woche passiert.
Ich meine, wer jetzt die physischen Versionen hat, der ist jetzt da nicht davon betroffen. Ich meine, ich kann meine PS2-Version von GTA Vice City immer noch reinschmeißen und spielen, wenn ich möchte. Mit dem Original-Soundtrack, ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Soundtrack. Wird der erhalten bleiben, oder?
Ja, das wird nämlich auch so eine Sache. Ich wette nicht alles davon.
Ja, das müsste ja neu
lizenziert. Und ich glaube schon, bei den Android- bzw. iOS-Versionen wurden da schon Sachen, glaube ich,
rausgeschnitten.
Einfach aus Rechtsgründen.
Ja, das ist richtig. Ich bin gespannt, wie das da wird. Aber wäre auf jeden Fall cool, wenn man das zumindest hier für die Nintendo Switch wäre das gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, dafür kommt es ja auch. Dann, GTA dann für unterwegs. Ich meine, man kann es auch auf Mobile spielen, aber mit einem vernünftigen Handheld klappt das dann noch ein bisschen besser. Von daher wäre das gar nicht mal so verkehrt, denke ich mal. Aber tatsächlich bin ich gar nicht so heiß auf die Trilogie.
Nee.
Naja.
Ich meine, GTA 3 damals war natürlich. Wow.
Ja.
Es war quasi eine neue Dimension, sozusagen.
Ja, ich hab's leider nie gespielt, tatsächlich, weil das war der dritte Teil, also San Andreas war der Teil, den ich tatsächlich, der einzige GTA-Teil, den ich nie gespielt habe, und GTA London. Das sind die einzigen beiden Teile, die ich von GTA nie gespielt habe. Interessante Geschichte, das war ja damals, ich hatte ja Vice City gespielt und dann wurde San Andreas angekündigt mit hier, was war das, sollen drei Städte sein oder ein ganzer Bundesstaat, dann kamen die ersten Trailer, damals hatte ich die Trailer nicht im Internet gesehen, ich glaube so Internet hatte ich sogar noch gar nicht so richtig, sondern so auf Zeitschriften, dann waren da so Beilagen, Blu-Rays, ich glaube DVDs, also Blu-Rays, gab's damals schon, aber Blu-rays kamen erst mit der PS3. Also gab es auch keine Blu-rays, sondern DVDs. Und da waren dann halt Trailer drauf. Und ich habe mir den Trailer dann angeguckt von San Andreas. Da war noch der Soundtrack von Guns N' Roses hier mit Welcome to the Jungle. Und das, boah, ich war so weggeblasen. Ich dachte mir, boah, das wird das Spiel des Jahrhunderts. Da war auch noch ein Kumpel bei mir zu Besuch. Der war überhaupt nicht mit Zocken zu begeistern. Dem habe ich dann den Trailer gezeigt. Dachte mir, boah, wenn er den Trailer sieht, ey, der wird dann sagen, boah, wo kriege ich jetzt eine Konsole her? Wie kann ich das Spiel spielen? Zu meiner Enttäuschung saß er nur da so, oh, okay, was ist das? Ich war so ein bisschen so, okay, spürt er nicht die Begeisterung? Nee,
ich schätze tatsächlich, ich meine, es ist heutzutage schwer zu sagen, aber ich glaube damals, man musste, glaube ich, zumindest so ein Grundwissen von Spielen haben, damit man auch wusste, was daran besonders ist. Weil ich meine, du musst bedenken, San Andreas kam ja Jahre nach zum Beispiel Metal Gear Solid 2 raus, und wenn du die beiden grafisch vergleichst, als Spieler wusstest du natürlich, warum die Spiele beide so unterschiedlich aussehen und warum GTA durchaus technisch beeindruckender ist, möglicherweise, aber ich glaube, das waren halt so Sachen.
Ja, naja.
Ich meine, das ist auch wahr, bei GTA San Andreas konntest du ja wirklich so viel Kram machen, und ich glaube, ich weiß nicht, ob GTA 5 inzwischen den Level erreicht hat oder ob das immer noch nicht erreicht wurde, den Level von allein den ganzen Kram, den du machen kannst bei San Andreas.
Ja, naja, gut, wie gesagt, San Andreas habe ich nie gespielt. Vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, den Titel dann doch nochmal nachzuholen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch so sich so anfühlt. Naja.
Ich würde behaupten, eher nicht. Es waren halt Spiele aus ihrer Zeit. Ich denke würde auch. Ich behaupten.
Ja. Ja, ich befürchte es. Wird sich trotzdem
gut verkaufen. Und angesichts dessen, dass das definitiv, aber das ist dann halt auch so ein bisschen der Fluch der Sache. Angesichts dessen, dass dann nach GTA 3 jedes Spiel GTA 3 sein wollte, gibt's halt auch bis heute noch ausreichend Spiele, die GTA weit überholt haben. Zumindest diese drei Spiele.
Ja.
Und ich würde auch persönlich sagen, die anderen Spiele, weil ich glaube, wir hatten das mal, ich bin nicht mehr ein großer Fan von Rockstar, aber egal.
Ja.
Das ist was anderes.
Nun gut, Lukas, ist das denn was für dich, die GTA-Trilogie?
Also ich habe von der Trilogie habe ich beide gespielt, außer auch drei. Von daher wäre ich schon mal interessiert, aber da ich jetzt auch nicht sonderlich viel Neues erwarte, sage ich mal, oder Überarbeitung, weiß ich nicht, ob ich die Muße habe, ein über 20 Jahre altes Spiel zu spielen, mit vermutlich semi-guter Steuerung und schlechter Optik. Ich hätte sehr Lust, tatsächlich Vice City in der Art von, im Stil von GTA 5 zu spielen, auch wenn ich richtig Bock,
so richtiges
weil ich das Setting mega geil finde. Ja, genau. Ja. Und die Musik, die ist auch Hammer. Und das ist einfach, alles. Aber das wird nicht passieren. Und da muss ich sagen, nö, da muss ich es auch nicht spielen. Da interessiert es mich nicht so sehr.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das war ja auch damals der Titel schlechthin. Also das war, es ist immer noch mein Lieblings-GTA. Auch wenn es heute wahrscheinlich nicht mehr mithalten kann. Aber da hängt noch viel Herzblut dran an den Titeln tatsächlich. Vor allen Dingen auch die Musik.
Das ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon mal vor einem Dutzend Podcasts oder so, aber ich würde behaupten, wenn man heutzutage noch mal so das GTA-Feeling von damals einfangen will, würde ich empfehlen, zum Beispiel Sleeping Dogs zu spielen.
Ja, das ist so gut.
Sleeping Dogs ist auch sehr, sehr gut, ja, stimmt. Hat aber ein ganz anderes Setting halt, ne?
Ja, aber ich würde sagen, es ist zumindest sehr ähnlich zu den Spielen von damals, aber halt auf jeden Fall besser.
Ja.
Und auch ein bisschen hübscher.
Das ist wahr. Ich habe ja noch die Definite Edition, die ich dann spiele. Ich hatte ja den. Auf der PS3 hatte ich ja das Watch Dogs, soll ich schon sagen, Sleeping Dogs durchgespielt. Und die Definite Edition hatte ich mir noch zugelegt. Muss ich mal spielen. Aber das muss warten. Denn Cruise and Blast muss erst noch gespielt werden. Und demnächst Death Stranding. Der Sebastian drängt darauf, dass ich das endlich mal spiele.
Ja, es ist auch ein super Spiel, also da wirst du auch Spaß haben damit.
Das denke ich auch. Mal schauen, vielleicht komme ich am Wochenende schon dazu. Und Alan Wake werde ich dann auch mal ins Auge fassen, also, aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Läuft ja nicht weg, läuft ja nicht weg. Gut, ich hoffe, unsere Zuhörer sind auch nicht weggelaufen und sind bis jetzt dran geblieben. Damit wir uns jetzt noch richtig nett von euch verabschieden können. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Jan, Lukas, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und für ein Gespräch in der Gaming-Runde. Man merkt, ich weiß, glaube ich, jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ne?
Ja, danke auch und immer gerne.
Ja, gut, dann ciao, ciao. Dann bleibt das noch zu sagen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.